Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Schenk ein, das Ding. Ja, schenk ein, bring an. Ein Bier, doppelten Cola rum und wie weiß ich, was er trinkt.
Hey Jan, hallo.
Hey Olli, hallo. Na, wie geht's? Es ist Sonntag heute, ne?
Ja. Ist mal
Sonntag, der 4. Oktober. Gestern war Tag der Deutschen Einheit, Olli.
Hast du gefeiert? Bist du im schwarz-rot-goldenen Trikot durch den Garten gelaufen?
Ja, genau. Hab mir die Hose eingenässt und hab mit meinen ostdeutschen Freunden zusammen gefeiert. Wir haben uns umarmt und jetzt gehen wir wieder unserer Wege. Jeder hasst den anderen, wie es immer so ist.
Wie ist denn das eigentlich mit dem Tag der Deutschen Einheit? Erwartet der Staat, dass man dann feiert, oder soll man dann mehr so nachdenken über die schweren Zeiten, kalter Krieg und so?
Ja, ich habe die Nationalhymne gesungen gestern.
Wie ist das, ein Tag zum Feiern oder ein Tag, um still in sich zu kehren?
Beides. Also man muss daran denken, wie schlecht es uns früher ging, aber auch Party machen dabei vielleicht. Beim Party machen daran denken, wie schlecht es uns damals, obwohl uns ging es ja nie schlecht.
Doch, und in den 80ern, da haben sich die Ossis über uns lustig gemacht. Da waren die noch am Hebel, da haben die sich über uns lustig gemacht, Jan.
Nein, wir uns ging es nie schlecht. Wir haben immer unsere Nylonstrumpfhosen, unsere abgetragenen Nylonstrumpfhosen damals, wie Transvestitenklasse, haben wir immer unsere abgetragenen Nylonstrümpfe nach Osten geschickt und Kaffee und so. Uns ging's ja nie schlecht, ehrlich.
Naja, es ist immer Ansichtssache. Für die da drüben waren wir immer die Typen, die schon verlottert.
Wir wollten die nicht haben. Ehrlich gesagt, mein Feiertag war das gestern nicht. Für uns ist ja alles schlechter geworden, ehrlich. Ja,
wir haben draufgezahlt.
Ja, wir haben noch draufgezahlt.
Genau.
Was hätten wir für ein tolles Bild in der Welt, wenn wir nur Westdeutschland hätten und diese ganzen Ossis, die da irgendwelche Flüchtlingsunterkünfte anzünden und die Dresdner und so. Das will man doch alles gar nicht haben. Wirklich.
Ja, das ist
raus mit denen aus Deutschland.
Genau.
Meine Meinung.
Nach so einem herzlichen Beginn unserer Sendung begrüßen wir jetzt auch Sie, liebe Fans da draußen an den Radioempfängern dieser Welt. Hier sanft und sorgfältig, heute am Sonntag, den 4. Oktober 2015.
Aber Olli, das soll jetzt nicht klingen, also ich bin ja kein Menschenfeind oder so, aber ich finde, aber Dresdner, die gehören für mich nicht zu Deutschland. Sachsen allgemein, vielleicht Leipzig mal ausgenommen, aber Dresdner sollen für, meiner Meinung, ganz ehrlich, die sollen raus aus Deutschland. Raus mit denen. Die sind ja eh kaum Deutschland. Das ist ja quasi Westtschechien.
Ja, und außerdem diese Sendung, wir haben ja aber vor ein paar Wochen nachgefragt, wie viele Ostdeutsche übrigens unsere Sendung hören, ja?
Und vier.
Vier waren das, die sich gemeldet haben.
Vier Leute.
Vier Leute in ganz Ostdeutschland. Wir sind eine westdeutsche Sendung, Jan. Ja. Das muss man wirklich immer so sagen. Weil wir nicht genug Real Talk machen. Und das ist nämlich wichtig, dass man Real Talk macht. Wir Wessis, wir stehen ja für nichts mehr.
Nee, wir stehen für gar nichts mehr.
Nein. Ja, das ist heute eigentlich die große Fansendung, habe ich mir auf die Fahne geschrieben.
Ach so, ja, wir wollten das Thema heute. Thema ist heute eine Sendung für die Fans. Wir opfern uns heute auf dem Altar, der diese Radiosendung ist, für Sie, meine Damen und Herren. Quasi sozusagen akustische Live-Schächtung von Olli und Jan, nur für die Fans. Ein Opfer für die Fans.
Ja, genau. 2 Stunden lang werden wir heute für die Fans moderieren. Ich habe überhaupt keinen Bock heute, Jan.
Ich auch nicht.
Ich mache das nur den Fans zuliebe, wirklich.
Ja, und letztlich, Kohle, ist die Kohle nicht dir auch scheißegal? Also mir ist sie wirklich scheißegal. Es geht nur um die Fans eigentlich, wegen denen ich das mache.
Ja, aber die Sache ist ja, die haben die Fans das überhaupt verdient, und das würde ich heute gerne mal ein bisschen mit dir bequatschen.
Ja.
Weil kennst du das auch manchmal, wenn du zum Beispiel von der Bühne kommst oder hast eine Sendung fertig moderiert und dann machst du so alles aus, fährst nach Hause in deinem Audi 8 und überlegst gerade nochmal, ich habe heute ein bisschen zu viel gegeben. Ich habe das manchmal, dass ich auf der Bühne, wenn ich ein Konzert gespielt habe, von der Bühne gehe und so in mich kehre und dann überlege so, ich habe heute irgendwie, das haben die nicht verdient gehabt, das war zu viel. Wirklich, also dass man mehr gegeben hat, als das Publikum eigentlich aufnehmen konnte oder auch verdient hat, weil das Publikum nicht genug zurückgegeben hat. Und manchmal ist es vielleicht bei unseren Radiohörern auch so. Wir geben hier eine Menge. Wir teilen eine Menge von unserem Privatleben mit den Leuten. Wir reden hier. Und die Frage ist, kriegt man da eigentlich genug für zurück? Anerkennung genauso wie, also so Respekt.
Du kriegst ja immer irgendwelche komischen Figuren, Blauen Klaus und so und Wumm und Wendelin. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass ich von dieser Sendung am wenigsten zurückbekomme. Aber ich gebe vielleicht auch ein bisschen weniger als du. Für mich ist das eher so eine Kopfgeschichte. Ich bin hier nicht mit Leib und Seele dabei, das sage ich ganz ehrlich. Du gibst wirklich, manchmal habe ich das Gefühl, ein bisschen zu viel, auch für mich.
Ja,
das setzt mich unter Druck, weil das kann ich gar nicht so viel geben wie du, Olli.
Das stimmt auch, manchmal ärgere ich mich auch darüber, dass ich so viel gebe. Ich habe auf meiner letzten Tour in Hannover gespielt, war ziemlich voll, wir haben Konzert gespielt und ich habe alles gegeben, habe Gags gebracht, habe Songs gespielt und das Publikum hat mir nichts zurückgegeben. Und danach kam meine Gitarristin kam danach, die Australierin, und die sagte, these fuckers in the audience tonight, they gave you nothing back. They gave you nothing. They don't deserve it. Die war so sauer.
Aber andererseits, wenn man sich daran gewöhnt als Künstler, ich war am Donnerstag beim Morrissey-Konzert in Köln im Palladium.
Ja.
Erstmal mega traurig, es war echt so leer, dass nicht mal oben die Empore aufgemacht
wurde. Quatsch.
Doch, ich würde sagen, es war drei Viertel voll, und zwar der untere Bereich vom Palladium. Und es ist quasi so eine zweigeschossige, und oben gibt's noch so eine Empore, wie man das halt so kennt in Veranstaltungsräumen, da kann man nach oben stehen und auf die Bühne runtergucken. Aber das war gar nicht geöffnet. Und unten war es drei Viertel voll, und auch so drei Viertel voll, dass man hätte bequem bis in die erste Reihe durchgehen können, ohne jemanden anzurempeln. Es war so ein bisschen so wie beim Fool's Garden Konzert 1997 im Pier 2 in Bremen.
Nachdem der Hit schon 2 Jahre alt war und die zweite Tour war, oder?
Ein kleines bisschen war es so. Aber Morrissey kam auf die Bühne, hat 1 Stunde und 25 Minuten abgeliefert. Punkt 20.34 Uhr war er auf der Bühne, und ich hatte eine Begleiterin mit, die wusste genau, weil die irgendwie den Veranstalter kannte, um wie viel Uhr der auf die Bühne geht. Nämlich um 20.34 Uhr aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung. Ja. Wahrscheinlich irgendein Code. Und der war wirklich um Punkt 20.34 Uhr ging es los und hat dann 1 Stunde 20 Minuten exakt 1:20 gespielt und war einfach ein Mega-Konzert. Der hat einfach alles, der klingt wirklich, du machst die Augen zu und du denkst, da legt eine CD ein. Kann auch sein, dass es vielleicht so war.
Dass es vom Band war, ne?
Na, nee.
Das war schon weit gesehen. War es für dich das beste Morrissey-Konzert, was du bis jetzt gesehen hast?
Nein. Untoppbar war Morrissey vor 6 Jahren in Bremen im Pier 2. Da, wo ich sein, habe ich doch schon mal erzählt, wo ich sein T-Shirt gefangen habe.
Ach, das stimmt. Ja, und deshalb hat man dir gleich aus der Hand wieder gerissen, aber, oder?
Ja, ich habe aber ein Stück immer noch. Und da war ich wirklich vorne richtig mittendrin. Da ging das auch noch. Ich kann mich ja mittlerweile nur noch an die Seite stellen.
Du kannst dich ja nirgendwo mehr blicken lassen.
Ich kann mich mehr, weil ich so viel gegeben habe für die Leute, dass die jetzt, immer wenn die mich sehen, noch mehr haben wollen. So ist es doch.
Ich war auch auf dem Konzert, Jan.
Und warst du denn?
Ich war letzte Woche bei U2 in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Und Hand aufs Herz, es war eines der besten Konzerte, die ich seit Jahren gesehen habe. Es war unschlagbar. U2. Ich war bei U2 und ich habe nichts erwartet, und es war einfach unfassbar.
Ja, aber dann wird's auch gut, wenn man nichts erwartet.
Ja, man hat nichts erwartet, und es war die beste.
Das Geheimnis unserer Sendung.
Das ist das Gute an unserer Sendung. Es war die beste Lichtshow. Die hatten eine Wahnsinns-Lichtanlage dabei. Das war so Projektion. Und dann, da war so ein Steg oben, einmal unten einer von einer Bühne zum anderen. Die Bühne war links und rechts von der Halle. Und oben war nochmal so ein Steg, und da wurden so Projektionen eingeblendet. Und Bono ist da durchgelaufen. Und das Geile war, Jan, die haben zu viert gespielt. Die hatten keine Background-Sängerin, keinen blöden Gaststar, der nochmal irgendwie einen raufspittet und rappt oder irgendwas macht, sondern nur U2. Und es war sensationell. Und es hat mich richtig ergriffen. Weil man auch diese Songs nicht mehr so lange nicht mehr gehört hat. Und Bono war cool. Der war echt cool. Der hat sich für einen 55-jährigen Mann.
Aber warum kann er das sonst nicht zeigen?
Ach, komm, ich weiß was, ich nehme Bono das alles ab, was er macht. Ich weiß nicht, ob alles richtig ist, aber er macht es mit großer Leidenschaft. Und am Ende, fast am Ende, haben sie With or Without You gespielt. Und jetzt sage ich es hier im Radio, ich habe eine kleine Träne im Auge gehabt, weil dieser nicht Song, seit 1987 gibt's diesen Song. Ich habe damals diese Platte mir gekauft, The Joshua Tree, und das hat mir echt was bedeutet, diesen Song dazu. Und er hat ihn brillant gesungen, und ich stand da und war mega ergriffen von U2 in diesem Augenblick. Und es war ein unglaubliches Konzert, und die Band hat sensationell gespielt, und jetzt müssen wir auch schon Pause machen. Ich würde heute gerne.
Wir sind so mainstreamig geworden. Jetzt fangen wir schon an, U2 hier in den Himmel zu.
Ja, ist mir egal, aber U2 hat man auch so lange Scheiße gefunden, wegen Bono, seiner Brille, wegen seinem Weltverbesserungskram und so. Das ist eine Band, die wahnsinnig viele Hits geschrieben hat. Und eine Sache muss man auch mal sagen, U2 war eine Schülerband, und das sind immer noch genau die 4 Typen, die vor 30 Jahren angefangen haben, weil Larry Mullen, der Schlagzeuger, irgendwie in der Schulaula einen Zettel reingeklebt hat: Ich suche Leute zum Musik machen. Und seitdem gibt es diese Band. Dazu muss man sagen, also das muss man erstmal durchziehen. Ob wir in 30 Jahren diese Sendung in dieser Konstellation oder du mich schon 3-4 Mal ausgetauscht hast gegen irgendwelche geilen jüngeren Moderatorinnen, weiß ich
gegen
auch.
Gegen diesen Typen aus der Werbung mit Sebastian, der neben Sebastian Vettel sitzt, wo ich immer denke, die haben jemanden gesucht, der so ein bisschen aus wie Olli Schulz, aber nicht Olli Schulz Preise aufruft. Und dann du hast jemanden, der quasi auf deinem Ticket durch deutsche Werbung fährt. Kennst du den?
Kennst du den? Ja, na klar, da wurde ich immer noch angesprochen. Der Typ, der Werbung macht mit so einem Oberlippenbart und da.
Ja. Und ich habe letztens gedacht, das ist was diese Werber sind, solche Wichser. Das gibt's ja wohl
meinst
nicht.
Meinst du wirklich? Olli haben,
ja, hundertprozentig. So ein Typen wie Olli Schulz, nur halt in richtig billig, wo man dreistellige Summen als Honorar zahlt.
Dabei, und nicht wie Olli, wenn die, Mr. Fünfstellig. Wenn die Werber gewusst hätten, dass ich eigentlich auch so billig bin, dann hätten sie auch mich direkt fragen können. So, hier ist U2.
Sunday Bloody Sunday.
Nein!
Bitte, weil heute Sonntag ist.
Ach so. Nein, lass uns With or Without You, come on.
Ja, okay, With or Without
You. Für unsere Fans, die große Fansendung heute, sanft und sorgfältig. Wir müssen uns langsam reingrooven, es ist Sonntag, die Leute hören zu.
Hallo, mein Name ist Ingo Fetzner und ich bin Hubschrauberpilot bei der Deutschen Bundeswehr. Da mein Job sehr stressig ist und bis an die Grenzen der Belastbarkeit geht, höre ich zum Ausgleich sanft und sorgfältig mit Jan und Olli. Das ist für mich allerfeinste Unterhaltung, und die beiden sind echt ein tolles Team. Wenn ich den schweren Kampfanzug abgestreift habe und mein Cockpit gründlich ausgesaugt wurde, lasse ich mich in die Welt der beiden sympathischen Vollzeit-Chaoten voll hineinfallen und lache wie am Spieß. Für Olli und Jan würde ich jederzeit in ein Krisengebiet fliegen.
Ja, das sind unsere Fans, Jan.
Das ist doch schön. Da kriegt man was, da hat man das Gefühl, dass man was zurückbekommt. Das ist unsere neue Einspielerreihe. Leute, die sanft und sorgfältig hören. Und ja, damit richtig. Willkommen zurück haben. Sonntagnachmittag hier bei Olivers und Jans kleinem Kaffeepläuschchen. Die Leute hören zu, hast du gerade gesagt. Ist mir auch gerade zum ersten Mal aufgefallen, es hören ja Leute zu. Wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen. Schon einmal Wichser gesagt.
Hast du schon?
Den ersten ja, aber aus Versehen. Also, okay. Ich glaube, auch angebracht.
Kennst du das auch noch von früher, dass man gesagt, also meine Oma und Opa haben das auch noch gebracht, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit was Peinliches gemacht hat. Die Leute gucken, hör mal auf jetzt. Was bei dir?
Ja. Ja, und ich habe immer noch komischerweise aus derselben Welt Skrupel in Gegenwart von Frauen, ja. So richtig derbe männermäßig durch die Gegend zu fahren, verbal. Da bin ich immer noch so ein bisschen, da entschuldige ich mich auch manchmal bei weiblichen Kollegen. Wir haben zum Glück in der Firma nicht so viele, ist mir auch wichtig, dass wir nicht zu viele einstellen, damit man unbefangen reden kann.
Ihr habt schon ziemlich viele Frauen bei euch in der Produktionsfirma.
Wir sind fast bei 50-50. Ich glaube, es gibt etwas mehr Frauen als Männer bei uns.
Und das Komische ist ja, die Männer sind alle sehr unattraktiv und die Frauen sehen alle sehr gut aus bei euch. Wie kommt sowas zustande?
Das haben wir extra so gemacht. Wir haben extra beim Einstellungsgespräch gucken wir bei Frauen nicht auf die Qualifikation, sondern aufs Aussehen und bei Männern halt andersrum. Weil wir wissen,
das ist ein fairer Brain Cells, Deal.
Ja, weil das ist, attraktive Frauen mögen Männer, die was auf dem Kasten haben und umgekehrt. Und deswegen ist leider keiner von uns in der Firma mit jemandem anders aus der Firma zusammen. Das ist leider der Nachteil.
Das ist natürlich
ärgerlich. Keine No Sex in the Office.
Ich habe Fanpost bekommen, Jan. Hier sind zwei Pakete. Einmal ein langer Brief von einer Leserin. Mit einer
Leserin?
Einer Hörerin. Mit einer Kommissar-Ärmchen-Zeichnung. Sie heißt, ist eine Kinderschrift, glaube ich. Dreiseitiger Brief, den muss ich mir in Ruhe durchlesen. Jedenfalls vielen Dank, ist ja heute eine Fernsendung, an Bettina Rösner. Darf ich den ganzen Namen sagen? Ja, aus Deutschland.
Nein, darfst du nicht. Doch, aus Deutschland kommt
aus
sie.
Aus Deutschland, schön, genau. Dann habe ich noch ein großes Paket und das packe ich jetzt aus, während du so ein bisschen unser Publikum bespaßt.
Ja. Jan, erzähl. Ich kann direkt mal sagen, dass ich das unfair finde, dass die Pakete immer in Berlin ankommen. Ich sitze hier
aber
in Köln.
Aber die sind an mich adressiert.
Es ist an dich persönlich und das landet immer dann hier bei Radio 1 und dann geben sie dir das.
Du kriegst doch deine Sachen, du hast doch neulich hier 5 Kilo Gelee-Bananen bekommen, oder?
Ja, aber auch nur, nachdem die vorher bei euch aufgeschlagen sind und dann wurden die an mich weitergeleitet, weil ich bin wirklich der Gelee-Typ
von uns beiden. Ja, das bist du wirklich.
Jelly,
so, Jelly hier Bernie. Ist, wow, was ist denn da? Bücher? Das gibt es gar nicht. Ich habe Bücher bekommen, und zwar Kalle der Kochbär, das ist ein Kinderbuch anscheinend. Und dann habe ich noch von Ilona Valdera Schluck auf und Schluck ab und andere Vorkommnisse aus dem Tuba-Wuba-Wald. Kleine Geschichten zum Vorlesen mit einem persönlichen
Brief. Von LSD-Konsumenten.
Von Ilona Valdera. Also Ilona und Bettina, vielen lieben Dank für die Post. Mensch, wir müssen wirklich so ein bisschen mehr die Fans...
Wir machen mal so einen Fantag, wo wir nicht hingehen, sondern Ross Anthony vorschicken und irgendeinen YouTube-Star und den verkleiden als uns. Oder diesen Typen aus der Werbung. Wir machen einen Fantag, aber mit Doubles. Da kommen wir gar nicht wirklich.
Und dann kommt Harald Schmidt und dann, das ist ja dein Double, und dann kommt der Typ aus der Werbung. Der
ja, so, genau, und dann sitzen die da und dann machen die, und alle Leute merken aber den Unterschied nicht, weil wir hinter so einer Schattenwand sitzen, wie früher bei Brit. Mach mal dein Handy aus, Olli.
Nee, das bist du. Das bist du, ja.
Das kann nicht sein.
Meins ist Flugmodus. Ich habe Flugmodus.
Ach so, meins ist an.
Ah, ja, siehst du?
Peinlich, mega peinlich.
Mega peinlich.
Du, ja. Olli, ich muss mal kurz meine Themenliste rausholen, weil es ist doch diese Woche noch so viel passiert. Ach so, Jörg Kachelmann, 635 fucking 1000 Euro kriegt er von Springer. Ist das nicht geil? Und dann, weißt du, was Springer geschrieben hat? Keine Million für Kachelmann. Und ich glaube, die Bild-Zeitung hätte auch den Zweiten Weltkrieg hochgeschrieben.
Wahrscheinlich, ja. Es ist so, Kachelmann kriegt 635.000 Euro, weil die Bild-Zeitung Verleumdung gegen ihn abgelockt hat.
Verleumdung. Ja, also weil die einfach Quatsch erzählt. Beide sind, glaube ich, in Berufung gegangen. Also ich glaube, die Bild-Zeitung direkt hinterher und Kachelmann dann auch in quasi Gegenberufung, damit man irgendwie vor Gericht sagen kann, ja, aber wir sind auch nicht zufrieden, wir wollen doch mehr. Und aber sagen wir mal so, mal in Kenntnis dessen, wie das so abläuft, wird das bestimmt über 500.000 am Ende enden. Und das ist doch schon ein ganz schön dickes Ding, muss man echt sagen. Und ich sagte das, der räumt einfach richtig auf. Ich habe es in der Sendung schon mal erzählt und das finde ich auch echt ganz geil.
Ja?
Ja, finde ich echt. Also ich finde das...
Ich könnte jetzt anfangen, irgendwas Spektakuläres über dieses Thema zu sagen mit Kachelmann. Ich bin einfach nie in der Materie drin gewesen. Aber auf alle Fälle kriegt er jetzt Geld, weil die Bild-Zeitung was geschrieben hat über den.
Und er muss es nicht versteuern. Ich habe mich natürlich direkt, übrigens haben mir Leute vorgeworfen, ich soll doch bitte aufhören, in der Sendung hier meine Ablage zu machen und Rechnungen zu öffnen, weil die Leute hören diese Sendung, um unterhalten zu werden und abgelenkt davon zu werden, dass sie sowas auch machen müssen. Und da muss man mal sagen, habt ihr die Sendung aber nicht verstanden. Das hier ist quasi echt Real-Life-Talk. Wenn ich mir ein Bein breche, ist das 3 Wochen lang Thema. Und wenn ich eine Steuerprüfung habe, dann kriege ich das nicht aus dem Kopf raus. Wir sind einfach Künstler, wir geben so viel für unsere Fans, dass ihr damit mal leben müsst, dass wir wirkliche Dinge raushauen, die uns privat beschäftigen. Und das ist nun manchmal so. Ablage beschäftigt einen. Letzte Woche die Rechnung haben sich übrigens bedankt, die Rollladenfirma, die Fensterfirma, ja, denen ich das dann quasi in der Sendung überwiesen habe.
Und außerdem kriegen so unsere Fans auch so ein bisschen Anteil in unser Leben. Das ist ja auch nicht so verkehrt.
Ja,
der gläserne Star, kann man sagen.
Ja,
Jan Böhmermann ist der gläserne Star.
Sowas wie die gläserne Autobauwerf, wo hier der Volkswagen da gebaut wird in Dresden, wo man gucken kann, wie dieser komische, wie heißt der große, Phaeton gebaut wird. Sowas ist das hier bei uns nur mit einer Radiosendung, also nicht ganz so hochwertig. Volkswagen-Aktie ist nach unten gegangen. Ich bin enttäuscht von unseren Zuhörern. Ja. Ich habe darum gebeten, dass ihr jetzt bitte alle was kauft, letzte Woche, damit die nach oben geht. Aber ich habe, glaube ich, sieht nicht gut aus finanziell für mich. Es sieht nicht gut aus.
Das ist, weil du ein Spekulant bist. Bei mir ist es einfach so, ich kriege Geld durch die Arbeit, das behalte ich und gebe es wieder aus. Ansonsten mache ich nichts damit. Also so weiter hier spekulieren oder sich noch irgendwas zulegen. Was soll der ganze Quatsch hier? Das macht man doch wirklich als ein Millionärshobby. Du bist ja schon so wie Uli Hoeneß. Weißt du, der auch irgendwie angefangen hat, ganz klein, und dann auf einmal angefangen hat, so richtig zu spekulieren. Das ist nicht unser Ding. Da haben wir nichts zu tun, Jan. Das ist nicht unsere Welt.
Nee.
Ich habe übrigens schlechte Nachrichten für dich.
Was ist denn los? Wo?
Ich muss das Grünkohlessen absagen.
Warum?
Das erzähle ich dir alles gleich nach dem nächsten Song. Ich muss mal ein ernstes Wort mit dir reden, auch hier in der Sendung. Das tut mir jetzt schrecklich leid, aber.
Nein, aber
ich kann, ich muss das absagen. Das hat auch einen Grund. Erzähle ich dir alles gleich. Ja, kannst auch mal ruhig ein bisschen gespannt sein. Ist nicht immer alles.
Ich habe einen Termin gefunden mit Susanne letzte Woche.
Susanne Wündisch, die große. Ja, heute ist Susanne Wündisch.
Die ist nicht da.
Nee, wir haben heute unseren Ersatz. Muckefuck ist da heute im Studio. Muckefuck ist der Ersatz.
Muss man dazu, Entschuldigung, darf ich ganz kurz mal sagen, nur für die Credits, dass das mein Gag war von vor der Sendung.
Das stimmt.
Dass wir bestimmt eine halbe Stunde auf dem Boden gelegen haben und uns darüber gefreut haben, dass wir jetzt Steffi ab sofort Muckefuck nennen, weil sie der Ersatz für Susanne ist. Und ich finde das eh ganz schön, dass das Wort Muckefuck für Leute, die eigentlich für Menschen eingeführt wird, für Leute, die als Ersatz für Vertretungen, wer ist heute da? Ach, weiß ich nicht, Muckefuck. Da muss man sich auch nicht so viele Namen merken.
Das finde ich gut. Jeder, der irgendwo einen Ersatzjob hat, also der einspringt für jemanden, zum Beispiel Olli Kahn, als der nur noch zweiter Torwart war und Jens Lehmann Nummer 1, der hieß ja doch auch innerhalb der Nationalmannschaft nur noch Muckefuck.
Mucke, hinten auch mit dem Trikot, der hat auch ein Trikot an mit Muckefuck, das hat man aber nicht gesehen, weil er nie eingesetzt wurde.
Spiel um Platz 3, kommen heute kein Muckefuck mehr ins Tor. So, jetzt ein bisschen Musik, Jan, und dann gibt es ernste Worte zu reden, warum das Grünkohlessen ausfallen muss.
Okay.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Also ich meine, die ist arschschnell, die alte Spinne. Genauso wie wir. Also kann man sagen, wir sind wie die Vogelspinne. Wenn wir viel zu fressen kriegen, werden wir langsam. Aber so wie jetzt, hier sind wir alle heiß. Jetzt sind wir alle da und sind wir schnell und heiß. Ja, so ist das.
Ja, so ist das hier bei Sanft und Sorgfältig. Die große Fan-Edition heute. Alles für die Fans. Wir werden heute ein bisschen über uns reden. Wir reden über unsere Fan-Tag. Fans.
Fan-Tag,
genau.
Wenn Sie wollen, können Sie auch mal ein Selfie mit uns machen. Nehmen Sie sich einfach mal ein Handy.
Und dann ein Foto von uns. Genau, ein Foto.
Wir gucken jetzt mal beide ins Mikrofon.
Ja.
Beide. So. Und jetzt machen Sie mal ein Selfie mit.
Aber mit dem Filter drauf. Ich sehe heute sehr müde aus.
Ja, guck mal ins Mikrofon. Vernünftigen Ausdruck. Ja. Ich mache Duckface.
Das ist ja bei mir das Gleiche.
Ja. So. Guck mal, das ist doch, hat das schon mal jemand gemacht, dass die Leute mal eine
Selfies
Gelegenheit
im
haben?
Radio.
Ja, warum denn nicht?
Nehmen Sie jetzt mal Ihr Radio zur Hand und machen Sie ein Foto von sich und mit dem Radio zusammen.
Wir werden gar nicht so viel über Radios gehört, sondern über Endgeräte, über digitale Endgeräte. Das hören ja viele Flüchtlinge. Und Handys, Smartphones sind ja kein Luxusgegenstand, sondern das Fenster zur Welt. Und wir werden auf vielen Smartphones gehört, glaube ich.
Ist das eigentlich wahr, dieses urbane Gerücht, also dieser Mythos, dass die meisten Flüchtlinge, dass die Flüchtlinge, sobald sie nach Deutschland kommen, sofort sich so einen Radioempfänger bauen, damit sie unsere Sendung hören können.
Das stimmt, ja, das stimmt, weil wir sind quasi vom Bundesministerium für Integration und Ausländer, wir sind zertifiziert als Integrationssendung. Hier kann man alles lernen, was man braucht. Aber es ist ja wirklich so, man lernt zum Beispiel viel über Rechnungen, wie man Rechnungen stellt oder nicht stellt, wie man Steuern Steuerprüfungen übersteht. Wir sind ja auf vielen Ebenen eine Information.
Wie ticken die Deutschen so mit Jan und Olli? Genau, dann werden die sanft und sorgfältig hören.
Es ist sprachlich ein bisschen schwierig. Es ist sprachlich schwierig, glaube ich. Ich glaube, man kann uns schlecht folgen. Vielleicht müssen wir mal so eine Flüchtlingsedition machen, wo wir sehr langsam sprechen. Weißt du, wie meine Oma, wenn die mit Ausländern spricht? Bin ich abgehackt?
Nein, also so generell, dass man so abgehackt, der eine lässt den anderen nicht aussprechen und so. Heute ist so ein bisschen Flohwurm, der Flohwurm. Wenn es nicht so richtig float, ist ein Flohwurm drin.
Nein, das stimmt nicht. Wir haben einen richtig guten Flow diese Woche. Okay. Finde ich. Ich habe kürzlich in Köln, ne? Mhm. Ich laufe durch die Gegend, ich bin ja eh so berührt und emotional durch diese ganze Flüchtlingssituation. Ich habe einfach einen Flüchtling umarmt. Ich bin über die Straße gegangen und habe ich gesehen, da ist einer. Ich habe den umarmt und
der hat dann gesagt, ja, und der hat gesagt, lass mich ruhig, ich wohne seit 15 Jahren hier.
Ne, der hat gesagt, ich heiße Jens und ich bin gar kein Flüchtling. Und dann,
Ich komme gerade aus der Sonnenbank, ich bin Jens.
Ich habe den einfach umarmt, weil ich wollte ihm was zurückgeben. Und dann ist er dann, aber dann habe ich den so lange geknuddelt, dass er wieder nach Syrien zurück wollte, obwohl er eigentlich aus Olpe kommt.
Das ist das Problem, wenn man zu viel gibt.
Ja, Jan, der wollte nach Syrien und obwohl der eigentlich gar nicht daherkommt, ist er wieder zurück dann. Finde ich übrigens einen geilen Satz. Wer hat das nochmal im Bundestag letztens? Mega geil. Eine Botschaft an alle Flüchtlinge, die jetzt noch in Syrien sind. Verkaufen Sie nicht Ihr Haus und Ihr Auto, um nach Deutschland zu kommen. Wir schicken Sie direkt wieder zurück und dann haben Sie nichts mehr, wenn Sie dann da sind. Als würden in Syrien Leute in ihren Einfamilienhäusern sitzen und ihre Zweitwagen verkaufen, um nach Deutschland zu laufen über die Autobahn.
Und den Leasingvertrag enden, ja.
Ja, genau. Und ja, ich glaube, wir müssen unser Tafelsilber verkaufen, damit wir nach Deutschland kommen. Aber Schatz, Ahmed, bist du denn sicher? Weil wenn die uns wieder zurückschicken, Dann haben wir keinen Tafelsilber mehr, dann müssen wir mit dem billigen Edelstahl.
Dann haben wir kein SUV mehr hier in Syrien, meinst du, oder was?
Ist eine schöne Vorstellung. Ja. Ich muss mal gucken, wer war denn das nochmal? Was für ein Vollidiot. Aber es ist halt ein Querschnitt durch die Gesellschaft, auch im Bundestag, ne?
Können wir trotzdem kurz darüber reden, dass ich das Grünkohlessen absagen muss, Jan?
Warum denn, Olli?
Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht über unsere Sendung und dass das jetzt langsam hier so eine Eigendynamik annimmt. Wir machen das jetzt schon ganz schön lange. Wir haben uns eine kleine, überschaubare Fanschar angeeignet an Leuten. Und ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn wir anfangen mit so Wettkampf-Geschichten. Das ist nämlich nur ein ganz kleiner Schritt. Auf einmal haben wir eine eigene Fernsehsendung, reisen um die ganze Welt und machen irgendwo verrückte Sachen und versuchen dem anderen irgendwie ein Bein zu stellen. Und dann wird das so eine medial ausgeschlachtete Geschichte. Dann ist es nicht mehr weit, dass wir irgendwann einmal die Woche noch eine eigene Fernsehsendung haben, wo wir dann gegeneinander immer so ein Battle machen. Wenn wir jetzt anfangen, Grünkohl gegeneinander zu kochen, dann wird das so eine Event-Geschichte. Dann kriegen wir so einen Event-Charakter.
Warum machen wir das nicht einfach miteinander?
Ja,
warum machen wir keinen Wettbewerb?
Also ich möchte keinen Wettbewerb mit dir. Ich koche meine Variante des Hamburger Grünkohls und du machst die Bremer Variante des Bremer Grünkohls oder was auch immer deine Oma dir da ins Ohr geflüstert hat. Auf alle
Mucke. Selber entwickelt. Ich entwickle Rezepte selber weiter, die Generation vor mir überlässt.
Das ist nicht wahr. Ach komm, das ist doch bei dir. Hier auch Mucke.
Die Zimtschnecken von meiner Mutter. Seit ich da Joghurt rein tue, drei Esslöffel, ist das einfach, das ist die nächste Generation, die sind einfach besser. Muss man ehrlich mal sagen.
Ja, können wir uns trotzdem darauf einigen, wir machen beide das große Grünkohl-Schlemmern mit Jan und Olli, aber ohne Wettbewerbscharakter.
Okay.
Weil ich habe keine Lust, am Ende dann so 2 Stunden Sendung und dann auf einmal so Konfetti-Kanone, dann kriegst du so einen Pokal in die Hand, zeigst den so und dann müssen wir einmal im Jahr so ein Battle machen, Grünkohl-Rennen um die Welt stimmt. Mit Jan und Olli oder irgend sowas.
Nee, das machen wir nicht. Nee, finde ich einen guten Ansatz, aber die Bedenken, dass du die äußerst, finde ich nachvollziehbar, weil ich habe dir auch so ein bisschen... Und wir machen das zusammen. Wir geben den Leuten was zurück.
Genau.
Wir sagen, pass mal auf, ist kostenlos, jeder darf 10 Leute mitnehmen.
Jeder darf zehn, ich zehn, ja genau, das verstehe ich. Ja genau,
also pass auf, wir sagen jetzt mal den Termin, okay? Können wir den sagen? Kannst du mal kurz Muckefuck angucken, ob wir das sagen dürfen?
Muckefuck hat gar keine Ahnung, Muckefuck weiß gerade mal, wie man hier auf Aufnahme drückt. Sorry. Sag mal das Datum, Jan. Ich kann sowieso
26.
nicht.
November. Am 26. November. Und wir haben uns dafür entschieden, das gemeinsame Grünkohl-Schlemmen von Olli und Jan in Berlin abzuhalten. Ich weiß, das ist jetzt nicht ganz real, aber es hat logistische Vorteile. Weil erstmal Olli immer zu spät kommt und wenn wir in Zeven oder in Schesel das veranstalten würden, Olli einfach nicht kommen würde. Mit der Entschuldigung, dass er es nicht gefunden hat und wieder dann zurückgefahren ist.
Ich wäre wahrscheinlich so gestresst schon, weil ich morgens mich so abhetze, mit dem Grünkohltopf irgendwie in den Wagen einzusteigen, dass ich dann irgendwann genervt zu Hause bleiben würde. Und mich
aber wir machen
2 Tage nicht melde.
Das,
Ja.
Wir kochen das ja zusammen. Also es gibt so irgendwie so eine Kochbar, ich glaube, es ist in Berlin die Kochbar. Das ist so ein Showkochding. Und wir fangen mittags an, noch ohne Zuschauer und ohne, dass jemand dabei ist, kochen wir das dann selber.
Dann sind wir schon so abgenervt voneinander, wenn die Leute kommen. Weil wir schon drei Stunden...
Nicht viel. Das ist ja auch nicht viel. Wir müssen den Topf ansetzen, dann muss es vor sich hinköcheln. Da müssen wir wirklich nicht viel machen.
Aber ja, wirklich, ein guter Grünkohl schmeckt erst, wenn der so 2-3 Tage durchgezogen ist.
Ich weiß, dann pupsen wir einfach in den Topf stattdessen.
Das geht krank.
Ich koche meinen einen
Tag vorher zu Hause und komme dann mit dem Topf aufgewärmt, wird das dann dabei und dann schmeckt das nochmal deutlich besser. Das ist
aber ich komme im Flugzeug, das ist unfair, weil ich kann dann hab das dann nicht.
Dann lass ich kann doch deins schon mal mitkochen.
Das merken die Leute doch sowieso nicht. Nein, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Und wir müssen für 10 Leute kochen, das sind bestimmt 6 Kilo oder sowas. Nee, mehr.
Also jeder für 10, du für 10, ich für 10.
Und ja, das sind 6 Kilo mindestens.
Wann geht das los mit dem Ausloseverfahren, dass wir die Leute auswählen?
Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis dann. Also am 26.11., das ist ein Donnerstag, das ist der Termin und der Plan ist, dass wir tagsüber kochen und abends so um 19, 20 Uhr dann also 20 Leute dazukommen und wir dann da zusammen essen. Ist fast was Weihnachtliches. Guck mal, es ist sogar für den ersten Advent, das ist die erste Adventssendung, wird es dann sein. Am ersten Advent werden wir quasi Jan und Olli essen Kohl im Radio.
Ich werde mit meinen 10 Leuten, die ich eingeladen habe für die Grünkohl-Geschichte, vorher in die Hasenheide fahren. Da kaufen wir uns schön eine Euro-Platte. Dann haben die alle ein bisschen Marihuana im Blut und dann schmeckt das alles doppelt so gut. Dann werden die mein Essen komplett abfeiern.
Wir machen vorher noch eine Glühweintour über den Berliner Weihnachtsmarkt und kommen mit dem Bierbike dann angefahren. Weißt du, während das schön köchelt, zeige ich den einfach mal meinen Berlin, wie Didi Hallervorden. Also nicht so richtig lief oder irgendwelche Stadtrundfahrten.
Hast du das Video von Didi Hallervorden gesehen? Ihr macht uns Mut?
Ja, es ist ein absoluter Scheißsong. Ich habe mich nicht mal getraut, da inhaltlich einzusteigen, weil der Song mich einfach so abgestoßen hat. Der ist schlecht gesungen, schlecht getextet und schlecht. Das Video ist unglaublich schlecht. Und vor allem geil, dass er dann sagt, dass sein Sohn das Video gemacht hat, als im Glauben, das wäre irgendeine Referenz, dass sein Sohn danach groß durchstartet, Hollywood-mäßig. Das ist ein Grund, allein die Qualität dieses Videos, dem Sohn nie wieder eine Kamera in die Hand zu drücken.
Ihr macht uns Mut.
Weißt du, was ein guter Song ist? Ein guter Song von einem Komiker und ein gutes Video dazu. Habe ich letzte Woche gesehen. Finde ich mega sexistisch und rassistisch, das Video. Aber der Song ist geil. Das ist von Jan Böhmermann. Baby got Laugengebäck.
Das willst du jetzt in der Sendung hier spielen?
Warum denn nicht? Wer von uns ist denn derjenige, der hier andauernd versucht, seine Platten nach vorne zu ficken, die letzten 2 Jahre?
Entschuldigung, ich bin Musiker, Jan, du nicht.
Ja, aber ich habe jetzt endlich mal was bei iTunes. Ich will, dass das in die Charts kommt. Hier ist Baby got Laugengebäck. Oh. Und wenn man die Augen zumacht und sich ganz toll vorstellt, dass es Katy Perry ist, die da singt, dann ist es auch Katy Perry. Hier ist Jan Böhmermann mit Baby got Laugengebäck. Warum denn nicht?
Ja, mach mal an, komm, los.
Yet elegant, juicy and crusty, incredibly lusty. Your salty skin, yeasty sin, fragrant and tender. I surrender. I am obsessed with you and totally obedient. Who came up with the magical ingredients?
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Hallo Netzathleten, wir stehen hier mit Andreas Brehme, Weltmeister von 1990. Herr Brehme, wir sind hier beim 13. Sternecup der Köche. Was machen denn Ihre Kochkünste?
Das lasse ich immer meiner Frau überlassen, weil die sehr, sehr kocht. Und ich kenne sehr, sehr gut die ganzen Sterneköche und ich ziehe einen Hut vor den Leuten, das, was sie können.
Ja, ziehe ich auch meinen Hut.
Ich mal meinen Hut vor. Wann kommen eigentlich Hüte wieder? Die Hutindustrie seit den 50er Jahren ist quasi kränkelt, ist am Boden. Willkommen zurück zu Sanft und Sorgfältig. Heute die große Fan-Edition. Aber ich finde, der Hut muss zurück. Und zwar nicht so Roger Cicero-mäßig, dass man einer oder Jan-Josef Liefers den Hut, immer wenn er einen Hut aufhat, dann weiß man, er ist gerade ein gefühlvoller Sänger. Und wenn nicht, dann ist er Tatort-Schauspieler. Nee, sondern der Hut für alle. Der Hut muss zurück. Ich habe The Nick geguckt, diese Woche, komplett durchgeguckt. Steven Soderbergh, Megaserie. Olli, das wird dir megamäßig gefallen.
The Nick?
Ja, The Nick, über ein Krankenhaus im Jahr 1900 in New York, zu der Zeit, als Downtown sich zu so einem totalen Moloch entwickelt, mit vielen armen Leuten und die ganzen Reichen nach Uptown ziehen. Aber The Nick halt noch da ist und das Interessante wirklich, die Medizingeschichte. Und ich bin seitdem ich die Serie gucke, voll drauf auf dem Medizingeschichte-Trichter.
Wo gibt's denn das? Jahr 1900. Bei Netflix oder was? Oder illegale Börse?
iTunes Amerika, kannst du runterladen. Kostet 34 Euro, lohnt sich wirklich.
Ja, aber ach, dieses mit diesem Anmelden.
Und gibt's dann, jetzt, glaube ich, bei ZDF Neo ab nächster Woche oder sowas. Aber ich glaube, in der Übersetzung. Aber lohnt sich wirklich sehr. The Nick, wie heißt nochmal der Schauspieler?
Steven Soderbergh hat Regie geführt.
Ja, die, und zwar ich, bei ich, jeder Folge. Und
das ja, ist aber echt, das Problem also, ist, ich mag den eigentlich nicht als Regisseur. Ich bin kein Clive Owen. Fan von dem.
Clive Owen.
Guter Schauspieler.
Ja. Guter Schauspieler. Sehr guter Schauspieler. Extrem, extrem gut. Wirklich ganz toll. Ganz tolle Serie. Und es geht halt darum, ein Arzt, ein totaler Drogenabhängiger, also ja, auf Kokain. Ohne Kokain läuft er gar nicht, geht er gar nicht aus dem Haus. Aber ein Megachirurg ist der Aushängearzt eines Krankenhauses und entwickelt halt experimentell neue Operationsmethoden. Und das war im Jahr 1900 was anderes als heute. Und es gibt den einen schönen Satz, den er sagt in diesem Jahr, also im Jahr 1900, sagt er, in den letzten 5 Jahren gab es einen derartigen medizinischen Fortschritt hier bei uns, also zwischen 1895 und 1900, wie in den 500 Jahren zuvor. Und das war quasi wirklich die Zeit des medizinischen Erwachens, wo die Evolutionstheorie so langsam auch quasi in die Ärzteschaft durchsickerte. Man dann anfing, Experimente zu machen bei eigentlich Todkranken. Und da gibt es eine Szene, wo er dann so eine aufgeschnittene Frau, die eigentlich tot ist, die ihm unter Messer weggestorben ist, da auf dem Tisch liegen hat. Ja. Und er macht einen Schnitt in ihren Bauch, greift in ihren Bauch rein, fasst ihr Herz an mit der Hand und drückt das Herz zusammen. Und auf einmal ist der Puls wieder zu fühlen.
Oh Gott.
Und weißt du, ja, und solche alleine, das ist kein Röntgenapparat gab, dass man quasi, wenn man vorher einen Knochenbruch diagnostizieren wollte, musste man einen Schnitt machen, den Patienten betäuben und einfach mit der Hand rein in den Oberschenkel und fühlen, wo da die Splitter hängen. So war das einfach.
Ja.
Und es gab keine Gummihandschuhe und die mussten sich halt vorher eine halbe Stunde lang abschrubben und sind mit bloßer Hand in die Leute reingegangen. Das muss man sich mal vorstellen.
Das hat die Serie gerade richtig schmackhaft gemacht mit dieser...
Mega, aber es ist mega interessant.
Okay.
Alleine, was das für Freaks gewesen sein müssen, um das auszuschalten. Ich meine, heute ein Arzt zu sein. Ich finde wirklich, Arzt zu sein, allergrößten Respekt davor, das ausschalten zu können, dass da jemand betäubt unter dir liegt. Und wenn du einmal daneben schneidest, ist der einfach tot, dass das zu deinem Alltag gehört. Weil was können wir machen? Wir können nichts kaputt machen, außer eine Sendung. Und das ist kratzt einfach im letztlich niemanden. Und ein Arzt ist einfach, was ist was völlig anderes. Kann ich kurz mal erzählen, Olli, ist jetzt gerade schlecht.
Nee, ich höre gerade gerne zu. Ich bin auch ein bisschen müde. Ich habe total Lust, dass du mir ein bisschen was erzählst. Mach mal weiter.
Ich habe eine Doku gesehen, direkt darauf dann, ja, über die Charité in Berlin, was ja ein totales experimentelles Krankenhaus ist. Also wenn du quasi irgendwie in deinem Kreiskrankenhaus nicht mehr weiterkommst mit deiner Zyste, dann gehst du nach Berlin und kriegst dann vielleicht einen Termin bei der Koryphäe, der chirurgischen Koryphäe Deutschlands oder Europas. Die arbeiten dann an der Charité. Und da gibt's einen, ich glaube, der ist Oberarzt in der Neurochirurgie. Also der Oberarzt der Neurochirurgie ist so ein mittlerweile 45-Jähriger, was halt irre ist, also Oberarzt zu sein mit 45 und dann noch als Neurochirurg, so ein totaler Megatyp, so ein Powerbrain. So, er hat mich so ein bisschen an diesen Jörg Schönborn erinnert, der immer die Zahlen bei den Wahlen durchgibt bei ARD und ZDF. So ein Roboter und so ein mit 40er, der dir dann das Gehirn aufschneidet und irgendwelche experimentellen Dinge da durchzieht. Und das gibt's ja immer noch. Es gibt immer noch Ärzte, die nicht genau wissen, was passiert, wenn die dich wieder zunähen. Die haben einfach Theorien und probieren das dann wirklich aus mit den hoffnungslosen Fällen. Und das war im Jahr 1900, war das halt bei jedem Fall so. Da wusste man einfach auch nicht, man hat dann gebetet und hat gehofft, dass es eventuell weggeht. Das war auch eine medizinische Methode im Jahr 1900.
The Nick von Steve Soderbergh, das war Jans Empfehlung.
Mega gut, sehr, mega sehr gut. Wirklich hättest ganz das, tolle Serie.
Hättest du das nicht letzte Woche sagen können?
Warum? Was hast du denn?
Weil ich jetzt gerade angefangen habe mit Deutschland 83 mit der Serie. Und zwei Serien, da habe ich mein Zeitpensum recht da nicht aus.
Wie findest du Deutschland 83?
Ich habe jetzt 3 Folgen gesehen und finde es ganz gut. Ich finde es ganz
gut.
Ja, ich habe mich dran. Manchmal frage ich mich auch, finde ich eigentlich noch was gut oder gewöhne ich mich einfach nur dran? Also es ist nicht so, dass ich da bibbernd vorm Fernseher sitze und denke, aber ich mag es ganz gerne, weil es eine deutsche Serie ist, weil es eine gute deutsche Produktion ist und weil die Story halbwegs interessant ist. Ne? Spielt halt zur Zeit des Kalten Krieges, ist auch ein Drama, eine Liebesgeschichte dabei, gute Schauspieler. Bis jetzt bin ich einfach am Ball. Wird ausgestrahlt auf RTL, glaube ich, ab Herbst auch die Sendung.
Auf RTL?
Ja, und da glaube ich, dass das nicht klappt. Ich glaube nicht, dass das RTL-Publikum für diese Sendung gemacht ist, wenn ich das ehrlich sagen darf.
Ich habe ja gehört, also Insider-Informationen, dass selbst diese ganzen Prollsender momentan extrem anspruchsvolle Serien entwickeln. Und zwar nicht für die dummen Deutschen, sondern weil die einfach gemerkt haben, das können ein Riesengeschäft sein, das Ding international zu verticken.
Ja, ja.
Also ich glaube, Vox dreht gerade irgendwas Verrücktes, total Ernstes, was wirklich echt interessant klingt. Und ich glaube, wenn das vernünftig gemacht ist, auch wirklich, man sich das gerne anschaut. Also ich glaube, der Markt von guten Serien, der ist vor allen Dingen international interessant für die ganzen Fernsehsender. Und da kratzt es dann auch nicht, wenn du die Werbeeinnahmen, wenn du es dann versendest irgendwie unter der Woche, wenn du das irgendwie in Amerika verkaufen kannst, dann lohnt sich das trotzdem für die.
Ich habe am Wochenende, weil ich zu Hause geblieben bin und alleine war, mal wieder ein bisschen so Serien geguckt, auf RTL rumgesappt, Samstagabend Fernsehen geguckt. Also man kann auch kaum noch weiter runterschrauben. Da läuft echt eine Menge, ich sag das jetzt einfach mal, so eine Menge mieses Zeug. Wahnsinn. Ich habe sowas gesehen wie Mirja Böse 13 oder sowas. Das lief irgendwie, da werden so irgendwie die wildesten 13 Momente der Woche erzählt und ähnlicher Kram. Und das ist einfach sehr, sehr unangenehm. Mit so einer Handpuppe, die dann so mit ihr redet. Und das, man merkt auch selber, wie die Mirja Böse heißt die, glaube ich. Wodurch ist sie bekannt geworden? Die ist auch irgendwo in irgendeiner Comedy.
Prollige, lustige Frau vor Caroline Kebekus.
Genau. Und man merkt selber, wie die sich quält. Ich hätte die am liebsten, wenn ich da so rausgezogen aus der Sendung. Das sind dann so Sachen, du musst ja auch weitermachen immer so, ne? Oder ja, du wärst Aussteiger. Ich habe immer mehr das Gefühl, ich werde Aussteiger. Ich glaube, nach unserer großen Fernsehsendung, die wir vielleicht irgendwann machen, Jan, ne, steige ich komplett aus. Mach ich gar nichts mehr. So, jetzt müssen wir wieder Musik machen. Aussteigermucke. Hier ist ja ein Instrumentalsong von...
Hier ist der Ententanz.
Hier ist der Ententanz.
Nee. Nein, nicht den Ententanz. Haben wir früher mal in der JRK Kinderdisco in Bremen Nord, gab es immer den Ententanz zum Schluss. Ja. Da wusste man, jetzt muss man raus. Und zwar in der Techno-Version. So, nee, wir sind gleich wieder da. Nächste Stunde sanft und sorgfältig. Am Tag nach dem Tag der Deutschen Einheit. Ich weiß, Sie haben jetzt noch, wir haben einen dicken Schädel und so, aber es lohnt sich dran zu bleiben, weil in der nächsten Stunde.
Ja, was denn? Was passiert denn hier heute?
Geben wir viel zurück. Heute ist Tag der Fans. Fantag ist heute bei Sanft und Sorgfältig.
Boah, ich bin so schlapp jetzt gerade schon. Du redest mir auch zu schnell heute. Das ist mir nicht.
Sorry.
Das ist mir alles ein Tick zu schnell. Machen wir einen langsamen Song an. Machen wir was, um Jan runterzubringen. Machen wir.
Ist Lana Del Rey.
Lana Del Rey, Music to Watch Boys 2.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Ja, ich muss sagen, ich wusste schon vorher, dass, dass er definitiv ballern wird. Also war eigentlich optimal eigentlich drauf eingestellt. Und ja, wenn er ballern will, keine Ahnung, ich baller gerne. Ne? Ja, ich muss sagen, er hat Bock gehabt, aber ich war klar besser, ich habe mehr Bock gehabt. Er wollte ballern, ja, hat er gekriegt.
Hallo, hier sind Jan und Olli und wir wollen ballern.
Ja, willkommen zurück zu Sanft und Sorgfältig. Ist das jetzt schon die zweite Stunde? Oder
ja, ist die zweite Stunde, Jan.
Hey, hallo, hier ist Sanft und Sorgfältig. Am Tag nach dem Tag der Deutschen Einheit.
Ja.
Die große Fan-Edition. Wir geben heute so viel zurück. Wir geben Ihnen was zurück heute. Wir wissen noch nicht genau was, aber du,
ja.
Olli, lass uns doch mal über Feminismus reden.
Ich finde, der neue Feminismus steht uns gut, uns Deutschen. Weil, ja, also generell steht den, weil es ist jetzt so, dass die Frau jetzt bestimmt. Und die Frau nimmt sich, was sie will. Und die Frau.
Guck mal, und ja, bei dem Satz sind alle Feministinnen schon wieder ausgestiegen, weil die denken, wir ziehen das jetzt in den Kakao hier.
Nein, das ist doch wirklich so. Es ist doch nicht mehr so, dass der Mann, also die Hosen anhat. Die Frau ist doch jetzt ganz oben.
Du nimmst das nicht ernst. Ich höre das doch genau.
Ich kann nicht wünschen, mir fehlt
die
Mutti.
Mir fehlt die Mutti. Ein ernstes Thema.
Ja.
Du willst ja nicht drüber reden. Du willst
ich habe nie in meinem Kopf Barrieren gehabt, Jan, im Gegensatz zu dir. Du bist noch aufgewachsen damit, dass der Mann zu Hause die Hosen anhat und auch gerne über den Feuerhaken aus dem Kamin nimmt.
7 Jahre jünger als du, Olli.
Du kommst aus einer anachronistischen, alten, vergammelten Welt da bei dir in Bremen. Wir in Hamburg haben halt einfach schon ein bisschen moderner gelebt.
In Hamburg, Eiderstedt, komm, du kommst aus, das ist doch nicht Hamburg.
Ich bin in Hamburg, Eimsbüttel geboren und bin erst mit 9 Jahren nach Hamburg-Stelling gekommen.
Aber das ist egal. Das ist Disney zum Beispiel. Ich habe die Disney-Doku gesehen diese Woche.
Was ist denn das hier? Wie springst du jetzt von meinem Leben zu Disney?
Pass mal auf, ich wollte mal sagen, weil der Disney ist quasi wirklich aufgewachsen, irgendwie, sein Vater ist irgendwie von Ort zu Ort gezogen und der hat sich dann irgendwann gedacht, der ist ein Jahr in diesem Städtchen Marceline ist der gewesen und der hat ab sofort, obwohl er nur ein Jahr da war, hat er immer gesagt, er kommt aus Marceline, obwohl er nur ein Jahr lang da war.
Ja.
Und der hat sich einfach ausgesucht, woher der kommt. Und dann alle haben immer gedacht, der kommt aus dem Mittleren Westen, aus so einem verträumten kleinen amerikanischen Dörflein, aber in Wirklichkeit ist der halt durchs Land tingelt mit seiner komischen Zirkusfamilie da und er hat einfach nur gesagt, dass er aus Marceline kommt. Aber es ist eine beeindruckende Dokumentation. Vergiss es, lass uns nicht über Feminismus reden, lass uns mal über Walt Disney reden. Finde ich nämlich, also ich bin ein Walt Disney-Typ. Ich bin mit Disney groß geworden. Ich habe das alles abgefeiert und zwar, ich bin nie abgetaucht in diese komische Kitschwelt, sondern habe immer eine gesunde Distanz dazu gehabt und habe das immer nicht verstanden und dann touchieren wir doch wieder den Feminismus, wenn diese ganzen politisch korrekten Wichseltern, die ihre Kinder irgendwie auf eine Waldorfschule plus X schicken, wenn die immer sagen, Disney ist scheiße, ich möchte nicht, dass mein Kind verblendet wird. Ich habe das immer schon gewusst, dass das nicht die Realität ist, sondern fand das einfach eine tolle Version von Traum. Ich fand das einfach, hab das immer gut gefunden und habe auch Disneyland immer total abgefeiert. Aber hab das immer gehasst,
findest du denn das, haben, ja. Was hast du abgefeiert?
Ich hab das gehasst, wenn Leute gesagt haben, Disney spielt den Kindern eine Welt vor, die es nicht gibt. Ja, natürlich! Deswegen guckt man das, weil es das nicht gibt. Das ist der Grund, warum man das schaut und man kann genau unterscheiden, was der Unterschied ist zwischen Disney und der echten Welt. So finde ich.
Ja, als und Kinder Walt Disney, so meiner Meinung nach war Walt Disney auch ein richtiger Visionär, was starke Frauen angeht. Wenn man sich so Minnie Maus oder Daisy Duck anguckt, das waren so Role Models für richtig starke Frauen, die irgendwie.
Der hat diese protestantische Welt, die er eben, in der er eben groß geworden ist, die hat er als Grundlage genommen und hat da, glaube ich, ohne an irgendwie sowas zu denken, und das kann man ihm natürlich vorwerfen, man kann natürlich aber auch sagen, wenn die generelle Gesellschaftskritik nicht in der Arbeit von Walt Disney eingebaut war, dann ist das eben so, dann muss man sich die woanders herholen. Und natürlich hat er seine Mitarbeiter scheiße behandelt und schlecht bezahlt. Und er hat versucht, die Gewerkschaft zu verändern. Natürlich war da hier Onkel Remus und so, war das ein rassistischer Film aus heutiger Sicht. Aber Astrid Lindgren war auch keine Rassistin, weil die Negerkönig geschrieben hat, sondern das war einfach eine andere Zeit, so. Und Walt Disney, na gut, war dann selbst für die Zeit auch ein kleines bisschen konservativer.
So, Jan, und jetzt spielen wir spontan.
Oh. Die großen fünf. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Die großen fünf Walt Disney Charaktere aus Entenhausen. Bei dir auf Platz 5, Jan.
Ganz kurz mal eben. Ja. Du hast eben gesagt, du möchtest diese Challenges nicht machen. Und jetzt sagst du sowas wie, wir spielen jetzt ganz spontan Doppelpunkt. Das ist nicht mehr weit entfernt von so einer Prankshow bei ProSieben. Ganz im Ernst.
Und dann stell dir vor, dann machen wir die 3, 4, 5 Jahre die Show. Dann müssen wir immer noch so tun, als wenn wir voll überrascht sind von dem anderen. Das wäre total anstrengend, oder? Das würde mich total nerven.
Möchte ich mich nicht zu äußern. Ich weiß gar nicht, was in letzter Zeit los ist mit diese Sticheleien dabei.
Ach, das ist gar keine Sticheleien.
Nicht von mir.
Ja, es ist.
Das damit nichts.
Da, aber wegen dir haben wir jetzt so wegen deinen Sticheleien haben wir so eine Assis wie Flair jetzt an der Hacke, echt jetzt. Du ziehst mich da rein in deine Jugendkultur, Revolte. Und ich muss mich jetzt als 41-jähriger Familienpapa mit so Asozialen rumschlagen, die jetzt irgendwie erzählen, dass sie mich klatschen wollen würden. Du bist der Typ, der mich hier in die Scheißwelt holt. Und jetzt machen wir einfach mal heile Welt kurz. Jetzt spielen wir hier Walt Disney.
Die großen fünf Walt Disney-Charaktere. Auf Platz 5 bei mir ist ja, Donald Duck. Ich würde sagen Donald Duck. Ich fand es immer cool. Es gibt einige Sätze, die mich total geprägt haben. Folge bei Twitter auch Good Duck Panels. Da kriegst du immer 5-mal am Tag so geile One-Liner aus Entenhausen. Kann ich nur sehr empfehlen. Und ich fand es immer geil, dass Donald Duck, der hat immer ein Herz für den Garten. Der ist ein Gartentyp. Dem ist zwar nicht alles gelungen, aber der hat immer einen guten Draht zu Pflanzen gehabt. Und der hat immer seinen Garten gepflegt. Und das fand ich toll.
Sympathischer Pechvogel. Bei mir auf Platz 5 Inspektor Issel. Inspektor Issel, kennst du den noch?
Das ist der klar, natürlich. Das ist der Deputy von Kommissar Hunter.
Genau. Wir reden noch in Deutsch nicht Hunter, sondern Hunter. Der heißt auch nicht Goofy.
Natürlich heißt der Kommissar Hunter.
Ja, und der heißt auch Goofy, nicht Goofy.
Also, Natürlich ist der Goofy. Also Donald Duck heißt er natürlich.
Inspektor Issel, immer Zigarre-Kettenraucher gewesen, ist immer nur gekommen, wenn das Phantom oder so gegen Mickey Ärger gemacht hat und war noch ein Unterkommissar Hunter, lief aber im Schatten dieser ganzen großen Charaktere und hatte auch die Möglichkeit, ab und zu mal ins Bordell zu gehen, ohne dass es auffiel in der Walt Disney Welt. Inspektor Issel ist meine Nummer 5.
Gut. Auf Platz 4 bei mir ist Gustav Gans. Das ist der Vetter von Donald Duck, also der Antagonist quasi, dem immer alles gelingt. Aber man wollte trotzdem nicht Gustav Gans sein, obwohl dem immer alles gelingt. Und ich fand einfach ein ganz tolles Setup, also ein ganz tolles dramatisches Setup. Das war eigentlich natürlich die klassischen Shakespeare-Plays, die da in Entenhausen sich wiedergefunden haben. Und Gustav Gans ist deswegen auf 4, weil er auch nur selten aufgetaucht ist, dann immer genervt hat.
Ja, deswegen ist ein Schnösel, ein Glückspilz und ein Schnösel, genau, der alles in den Arsch geschoben bekommen hat. Würde ich niemals in die Top 5 mit reinbringen. Bei mir auf Platz 4 ist Rudi Ross. Das war so ein Kumpel noch so, der hat irgendwie eine Autowerkstatt gehabt und war mit Arabella zusammen. Ich glaube, das waren Kühe. Und die waren noch ein unter Goofy. Und waren auch so Typen, die immer nur aufgetaucht sind, wenn irgendwie wirklich gar nichts mehr los war. Und
wenn das Brainstorming so ein bisschen dröge war in der Entenhausen-Redaktion, hat man, komm, wir holen jetzt mal irgendwie hier
Rudi den Rudi Ross nochmal rein. Und das war Rudi Ross, genau. Meine Nummer 3.
Rudi Ross ist ein Pferd. Nee, ja, genau.
Ein Pferd, genau. Rudi Ross ist ein Pferd. Und
deswegen heißt auch Rudi Ross, Rudi Ross. Das ist eine Kuh.
Rudi Ross
muss eine Kuh sein.
Fred Horst, die große Kuh. So, auf Platz 3
Dagobert Duck. Dagobert Duck fand ich immer mega, ich fand es immer, war immer ein geiler Lifestyle, der grumpy Opa mit dem vielen Geld, fand ich immer geil, fand ich immer gut, ich fand Dagobert Duck, fand ich immer war immer einer meiner Lieblingscharaktere in Entenhausen, weil ich das, also die auch die Motivation, ich habe das auch relativ früh schon geschnallt, dass natürlich eine Persiflage ist, eine Karikatur auf den Kapitalismus, das fand ich immer toll. Also allein die Vorstellung, dass jemand das Geld nicht braucht, sondern das einfach nur zu Hause hortet, ist einfach eine tolle Parabel und ein schönes Bild. Und eben dann doch Kapitalismuskritik, natürlich. Was will Dagobert Duck mit dem
aber
Geld?
Aber das hätte man aber alles noch viel mehr ausmachen. Ich finde, der hätte noch so mit jungen Girls rummachen sollen und vielleicht noch so ein bisschen auch Exzesse feiern sollen. Der war mir immer noch dafür zu lieb, dass er eigentlich ein böser alter Mann war.
War ja nicht wirklich böse. Er hat ja eine sentimentale Ader. Du kriegst ihn natürlich schon bei einigen, zum Beispiel sein Dollar Nummer 1. Der Taler Nummer 1, den er eingerahmt hat, der auch irgendwie so magische Fähigkeiten hat.
Selbst Hermann Göring hatte wahrscheinlich eine sentimentale Ader. Ich würde jetzt da irgendwie nicht so viel drauf geben, wenn jemand eine sentimentale Ader hat, dass er dann ein guter Typ ist. Ne?
Nein, aber ich meine, das zeigt natürlich, dass der Charakter Dagobert Duck zeigt die Ambivalenz von Menschen letztlich, wie das eben so ist. Du kannst der geizige Kapitalist sein, der alle ausbeutet, aber trotzdem sitzt du zu Hause und weinst, weil du nicht geliebt wirst. So ist es doch. Und das ist das Schöne an Dagobert Duck.
So, bevor ich meinen Platz 3 sage, kommt jetzt erstmal ein bisschen Musik. Und dann geht's hier weiter. Wir sind mittendrin, die großen 5 Entenhausen-Charaktere aufzusehen. Hatten wir das eigentlich schon mal? Nee, ne? Und wenn, ist auch egal. Die Leute da draußen, die unsere Sendung hören, müssen nach 2,5 Jahren genauso verhaltensgestört sein wie ich und du. Und deswegen jetzt erstmal ein bisschen Musik und dann geht's weiter hier bei Sanft und Sorgfältig mit den großen 5 Disney-Charakteren. Herzlich willkommen, sanft und sorgfältig, am 4. Oktober. Wir sind gerade dabei, die großen 5 Disney-Charaktere aufzuzählen. Jan Böhmermann macht sich Notizen. Ich erzähle jetzt mal meine Nummer 3 der großen 5 Charaktere.
Die großen 5 Disney-Charaktere.
Die Panzerknacker sind bei mir auf Platz 3. Weil das sind Typen, die auch dazugehören, die waren immer Street. Das sind so ein bisschen die Street-Rapper, die Ghetto-Rapper, die Typen, die nicht so richtig schlau sind, die viel unqualifiziertes Zeug reden, die nicht so viel in der Birne haben, die es auch irgendwie, die so ein bisschen den Anschluss an die Big Player verpasst haben, sich gerne über die anderen äußern, auch gerne mit Gewalt drohen, scheiße aussehen. Für mich die Panzerknacker auf Platz 3.
Auf Platz 2 bei mir ist Daniel Düsentrieb mit seinem Kollegen Häferlein, der entsprechenden Glühlampe.
Sehr, sehr gut.
Fand ich immer super. Meine Role Model Welt zusammengeklaut, eigentlich aus Entenhausen Charakteren. Je mehr wir darüber reden, desto mehr fällt mir das auf, dass ich ganz tief in mir verbuddelt den Wunsch wiederfinde, sowas zu werden wie Daniel Düsentrieb, aber mit den finanziellen Möglichkeiten von Dagobert Duck und dem Sympathiefaktor von Donald.
Dagobert
Duck und Donald Duck. Ich glaube, ich bin wirklich, ich habe meine Wunschvorstellung, wie ich eines Tages mal sein möchte als Erwachsener, mir wirklich zusammengelesen aus Mickey Mouse, aus Entenhausen Comics. Und ich war ein riesiger Mickey Mouse Fan. Ich habe sowohl die Zeitschrift Mickey Mouse als auch lustige Taschenbücher. Ich glaube alle, die ersten 150 alle. Und auch so, dass ich mich immer gefreut habe, die Buchrücken dann zusammenzustellen. Und dann war das irgendwie so ein Bild. Hab die irgendwann alle auf dem Flohmarkt verkauft, was mir im Nachhinein total leid tut. Und es war sogar so schlimm, dass ich im Urlaub, wir sind früher mal 4 Wochen nach Portugal gefahren mit dem Auto, dass ich meinem Zeitschriftenhändler in der Hammersbecker Straße in Bremen-Aumont, liebe Grüße, falls er noch lebt, glaube ich nicht, der war unglaublich dick, habe ich immer gesagt, bitte bewahren Sie für mich jeden Donnerstag die Mickey Maus auf. Ich hole die alle hinterher, wenn ich zurückkomme, und kauf die dann. Und dann hat er das wirklich gemacht und ich hatte dann aus dem Urlaub, habe ich 4 Mickey Maus Hefte dann vom Zeitschriftenladen abgeholt, weil der das ausgelegt hat. Und das war für mich, dann habe ich eine Woche lang in meinem Zimmer mich eingeschlossen und die Mickey Maus der 4 Wochen, die zurückliegen, gelesen.
Mann,
das war mein Highlight immer.
Das ist ja eine süße Geschichte.
Wirklich?
Den kleinen Böhmi im Pyjama zu Hause auf dem Bett, wie er mit dem Stapel Mickey Mouse Hefte, das ist voll das rührende Bild.
Es gibt auch noch so ein Foto, ich fahre jetzt am Wochenende, ich organisiere mal das Foto von meiner Mutter. Es gibt das Foto noch, wie ich wirklich im Pyjama sitze, umringt von Mickey Mouse Heften, 4 Stück, die ich von meinem Zeitschriftenhändler geholt habe.
Meine Mutter hat auch noch ein Foto von mir, ich im Pyjama im Bett, umringt von Samantha Fox Postern. Das ist auch immer eine schöne alte...
Mit 9.
Ja, ich war halt frühreif. Meine Mutter, komm, gib ihn Sim in der Fox-Poster, sonst wird er unruhig. Komm, gib ihn noch von Sabrina oder hier von...
Sandra,
ja, Broderick, Olli Schulz. Während die anderen Kinder irgendwie um 8 ins Bett mussten, habe ich Broderick die Traumfrau geguckt und so. Weil ich war halt schon sehr jung und sehr sexuell aktiv und interessiert. Deswegen haben meine Eltern mich ruhig gestellt mit Erotikheftchen.
So, Olli, komm, dein Platz zwei.
Auf der zwei bei mir, Franz Ganz. Das ist für mich ein Charakter gewesen, der mir immer äußerst sympathisch war. Franz Ganz ist der
Franz Ganz?
Ist der Gehilfe von Oma Duck. Der hat so dicke Backen und arbeitet auf dem Hof. Und der war immer voll faul. Franz Ganz lief nur
auf Franz Ganz, nicht schlecht.
Den kennst du den noch, Franz Ganz?
Ja.
Franz Ganz,
ja. Das selber hätte ich ihn nicht
Franz Ganz haben alle irgendwie gemocht. Der kam ab und zu mal aus der Scheune raus bei Oma Duck und hat dann gesagt, oh, ich bin so viel Arbeit hier, ich leg mich wieder hin. Und das ist ein Typ gewesen, der mir, eigentlich meine Nummer eins persönlich, hat dann aber irgendwie immer was abgestaubt, hat auch keinen, das ist so ein Typ gewesen, so ein Vollzeitarbeitsloser. Der hat da wie gearbeitet auf dem Hof und den hat keiner...
Und sich
so
von der Frau aushalten lassen, das genau. Ist doch eigentlich dein gelebter... Genau. Ohne Scheiß, du bist auch traumatisiert von... Du lebst auch den Entenhausen-Traum.
Na klar. Den leben wir alle. Und der Franz Ganz war trotzdem jemand, der immer irgendwie dabei war, den man mitgenommen hat und der, glaube ich, auch ab und zu die geilen Bitches abgekriegt hat, obwohl er nichts dafür getan hat. Also das ist natürlich jetzt in meiner imaginären Franz Ganz-Welt so, aber ich glaube, dass der ein ganz guter Typ war, Franz Ganz, weil der hat auch nie irgendwie mit großen Ideen um sich geworfen oder wollte irgendwie ganz nach vorne kommen, hat aber immer seinen Teil vom Kuchen abbekommen. Franz Ganz, meine Nummer zwei der großen Entenhausen-Charaktere.
Und jetzt kommt die Nummer eins der großen fünf Charaktere aus Entenhausen. Bei mir ist es ganz klar Gamma. Gamma, der außerirdische Freund von Mickey Maus.
Der kam doch nur zwei, dreimal vor. Der war doch gar kein richtig fester Bestand.
Der Mann, der gerade Franz Ganz auf zwei Teil auf der
Platz zwei gesetzt
hat.
Ja, Franz Ganz ist ja wohl öfter vorgekommen als Gamma, wirklich.
So, Gamma. Gamma ist bei mir auf Platz 1. Er hat nichts angehabt außer eine Hose. Er kam ab und zu nur runter aus dem Weltall. Und in seiner Hose, obwohl es ein ganz kleines Figürchen war,
hat er aber was
in
ganz
seiner
Großes.
Hose war alles, hat in seiner was? Hose war alles drin. Alles, was er wollte, war in seiner Hose. Der konnte dann Klavier rausholen. Er hat dann quasi alles, was man wollte, war in der Hose von Gamma. Der konnte in seiner, wie so ein Keller. Seine Hose war wie ein Keller.
Der
hat sich ernährt von Mottenkugeln, von Naphthalin. Der hat sich von Naphthalin und Mottenkugeln.
Hat man das nicht selber auch, wenn man zum Beispiel mit einer zu engen Jeans lange auf der Autobahn gefahren ist im Sommer und es ist super heiß und du hast eine sehr enge Jeans, die in den Oberschenkeln so klemmt, dass das dann langsam zu so einem Kellerbereich wird da unten? Also kennst du das Gefühl nicht auch, dass man sagen kann, das ist wie im Keller gerade bei mir unten in der Hose?
Kenn ich auch.
Und bei Gamma war das, vielleicht hätte er einfach eine zu enge Hose angehabt, dass das die ganze Zeit da so gemodert
Gamma
hat.
Gamma ist bei mir auf Platz 1, der wandelnde Hodenhochstand. Einfach eine zu enge Hose an und wenn man da reingreift, dann wird, also, kann man was rausholen. Und er hat sich fand ich immer cool.
Ja, und Walt Disney hat da wirklich eine Figur gezeichnet, die alle Männer kennen. Manchmal wird die Unterhose einfach zum Keller. Und jetzt meine Nummer 1.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Mein Nummer eins, einer der ganz großen Superhelden, Pantomias. Und ja, zwar Pantomias. War der Typ, der mich als erstes gecatcht hat. Wenn Donald Duck sich verwandelt hat und von diesem traurigen Tropf, der immer verloren hat, der von allen irgendwie benachteiligt wurde, sich verwandelt hat und nicht mal seine kleinen Neffen Tick, Trick und Track das mitbekommen haben und dann hat er die Welt gerettet. Ist nachts unterwegs, hat gegen das Phantom gekämpft, hat die Panzerknacker eingefangen und hat dann auch noch Daisy irgendwie glücklich gemacht. Das war ein guter Typ und keiner hat das von ihm geahnt. Er war jemand... Ja. Den alle immer für einen Verlierer gehalten haben. Und dann kam er ab und zu und hat in seiner Rolle als ein bisschen emotional. Ja. Und hat dann angefangen, als Pantomias die Welt zu retten. Ja. Warte mal kurz. Und also, das ist so, dass die Typen oft, also von denen man denkt, dass die am besten sind, nämlich.
Können wir ganz kurz, wir machen mal eben Musik.
Nein, das ist. Ja.
Das waren die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Oh, mach mal kurz Musik, hier ist The Winner Takes It All von ABBA.
Radio 1, sanft und sorgfältig, mit Olli und Jan.
Ich nehme diesen Preis nicht an. Ich kann das nicht annehmen. Und ich finde es auch schlimm, dass ich hier viele Stunden das erleben musste.
Ja, hier ist sanft und sorgfältig. Hallo.
Hallöchen, Hallöchen. Helmut Karasek ist tot, wo wir gerade Marcel Reich-Ranicki gehört haben. Ja, ist diese Woche gestorben. Und fand ich immer einen guten Typ irgendwie, ne?
Total guten Typen.
Kann man ruhig mal sagen.
Ich habe ja, als ich diese für Neo Paradise vor 3 Jahren diesen Schulz-Kowski-Einspieler gemacht habe, wo ich betrunken am roten Teppich stand, ist mir Helmut Karasek über den roten Teppich entgegengelaufen und ich habe mit dem Whisky getrunken und Helmut Karasek kam wirklich 10 Minuten später, nachdem die Kamera aus war, nochmal zu mir und hat nochmal gefragt, ob da noch ein kleiner Whisky wäre. Und das war total cool und der war total sympathisch, sehr positiver Mensch gewesen, auf mich total sympathisch gewirkt, war der coolste Typ am ganzen Set. Und was klingt doof, also da, wo wir gedreht haben, das war ja zu diesem Film mit Bulli von Helmut Dietl, der leider auch schon gestorben ist. Wie ist der Film nochmal?
Siehste, keine Ahnung.
Okay, der Film war nicht so gut, aber Helmut Karasek zu treffen war ziemlich gut. Schade, was heißt schade? Wie alt ist er geworden?
So ist es, 81. So,
81
ist
okay. Jahre.
Also ist natürlich traurig, aber ich glaube wenigstens nicht lang gelitten, sondern es ging relativ schnell. Hab ich gehört.
Ich wollte nochmal einen Nachtrag machen.
Wolltest du was zu Disney noch sagen,
ja,
ganz kurz?
Genau. Als ich meine erste Freundin hatte.
Silence, kurz.
Ja? Als ich meine erste Freundin hatte, mit 30 und dann, also ein bisschen vorher schon, habe ich auch immer mit der noch so Walt Disney-Hefte gelesen, obwohl wir so 19, 18, 19, also meine erste feste Freundin, und dann habe ich dieses Buch mir gekauft, Pantomias und die Dünnli-Diät. Und da ist eine Geschichte drin, die wirklich mir das Herz zerrissen hat damals. Es ging um einen Musiker, also Oma Duck erzählt der ganzen Duck-Familie am Lagerfeuer, was da gerade los war. Also eine enge, schöne Geschichte von früher. Und da geht es um einen Musiker und dieser Musiker reist durchs Meer, also nicht durch die Wüste, und ist kurz vorm Ertrinken. Auf einmal taucht das Meer oder so ein See auf und da kommt eine wunderschöne Nixe und rettet ihm das Leben. Und am nächsten Morgen wacht er auf und sie ist nicht mehr da. Und sein ganzes Leben lang reist er nur noch umher, spielt seine Songs, ist ein Musiker und sucht die Liebe seines Lebens. Und ich habe mich da gleich so drin wiedergefunden in dieser Geschichte damals, dass ich glaube, dass diese Geschichte mein Leben so ein bisschen wurde. Und das ist eine der schönsten Geschichten. Jeder, der so ein bisschen Walt Disney-Fan ist, sollte sich, ich glaube, Taschenbuch 157, die Geschichte heißt irgendwas mit die Sage der Sängerin vom See. Weil Walt Disney, das darf man gar nicht vergessen, neben diesen ganzen Gag-Geschichten oder so, oder diesen Kindergeschichten, waren da wirklich teilweise tiefe Momente oder schöne Momente auf der Suche nach irgendwas Gutem. Und deswegen muss man Walt Disney auch noch mal ganz kurz jetzt hier noch mal kurz eine kleine Kerze anzünden für Walt.
Ja, Disney. Und man muss es, glaube ich, auch trennen. Der Geschäftsmann, der eine, auf der einen Seite, der wirklich völlig unfähig war, auch so sozial sich so zu verhalten, dass das im Nachhinein ihm nicht zum Negativen ausgelegt wird. Auf der anderen Seite aber eben der große Geschichtenerzähler und der große Fantast. Und das war ja wirklich so, aus dieser Walt Disney-Doku, mal nur eine kurze Anekdote. Es gab irgendwie, ich glaube, zu Ende der 40er Jahre dann diese Gewerkschaftsbewegung in Hollywood, und wo sich die ganzen Zeichner, die ja unter unglaublichen Bedingungen gearbeitet haben, also unglaublich schlechte Bedingungen, und noch schlechter haben die Koloristen gearbeitet, meistens Frauen, die einfach die gemalten Zeichnungen der Chefzeichner ausgemalt haben. Wurden noch weniger geachtet, noch weniger bezahlt, und die haben sich dann zu einer Gewerkschaft zusammengeschlossen und haben das Werk blockiert von Walt Disney, diesen Walt Disney Studiobetrieb.
Ja.
Und das hat ihn so gekränkt und so getroffen, dass sich da sein Chefzeichner und der wichtigste Animator gegen ihn gewandt haben, dass er sich total zurückgezogen hat auf
schwermütig wurde, oder?
Er hat angefangen mit einer riesigen Spielzeugeisenbahn. Er hat sich wirklich anderthalb Jahre lang hat er eine riesige Spielzeugeisenbahn in seinem Garten gebaut und hat nichts anderes gemacht, und man konnte ihn nur noch lachen sehen, wenn er auf dieser verdammten Eisenbahn gesessen hat. Und in diesen anderthalb Jahren, in denen er da rumgefahren ist mit dieser Eisenbahn, hat er den Plan für Disneyland entwickelt. Und dann hat er gesagt, pass mal auf, ich glaube, das ist was. Und er gilt auch er ist der Erfinder von modernen Freizeitparks. Das gab es vorher nicht. Also das ist nur eine Welt. Sein Gedanke war, die Leute gehen ins Kino, weil sie sich in eine Fantasiewelt träumen. Aber was wäre, wenn man den Menschen diese Fantasiewelt wirklich Welt wirklich bauen würden und die da drin rumlaufen können? Und das war der Ursprungsgedanke von Disneyland und von Freizeitparks überhaupt, wie wir sie heute kennen. Und das ist ihm alles eingefallen, als er auf seiner Eisenbahn durch seinen eigenen Garten gefahren ist, anderthalb Jahre lang.
Ja, als er eine schwermütige Phase hatte. Das ist ja bei vielen Künstlern so, dass die dann halt durch so eine schwere Schaffenskrise gehen und dann aber auch irgendwas Großes irgendwann entsteht. Das Problem ist, man muss erstmal durch diese Schaffenskrise gehen. Brian Wilson, Sänger und Kopf der Beach Boys, fantastischer Songwriter gewesen, hat viel mit Drogen experimentiert, hat sich auch ein bisschen überworfen. Es gab damals diesen Konkurrenzkampf zwischen den Beatles und ihnen. Die Beatles haben Sgt. Pepper gemacht, er hat Pet Sounds gemacht, da haben die Beatles wieder nachgelegt mit dem weißen Album. Also es war da so ein großer Kampf, wer ist die größte, kreativste Band, und Brian Wilson ist tatsächlich so ein bisschen daran verreckt, an diesem ganzen Wahnsinn, der ihn damals angetrieben hat, hat dann sich tatsächlich auch ein Jahr zurückgezogen und soll ein Jahr seines Lebens nur im Bett gelegen haben, soll total verfettet worden sein und hat sich seinen Schlafzimmer mit Sand, damit er das Gefühl hat, er liegt am Strand, hat sich das gesamte Schlafzimmer mit Sand ausfüllen lassen und lag da und hat dann nichts mehr gemacht und war irgendwie schwermütig, hat dann aber tatsächlich eine geniale Idee gehabt und hat dann eine Platte gemacht, die leider erst viel zu spät rauskam, 20 Jahre später, Smile, und war aber auch jemand, der sich dann da so, ich glaube, was würdest du machen, wenn du schwermütig bist? Bist du auch ein Typ mehr für Sand im Schlafzimmer oder Eisenbahn oder was wäre dein Ding, wo du dich dann zurück...
Nee, komm Olli, lass uns mal, komm, Eier auf den Tisch. Wir sind doch beide so ein bisschen so Typen. Wir haben manchmal so Phasen, wo wir da einfach mal weg sind, innerlich, ja, ne, ja, gedanklich.
Ja.
Also du bist, bei dir ist das so, bei mir ist das auch so. Ich habe auch nicht so oft, aber doch, gelegentlich ist man dann mal so ein Jahr, so haben wir das Gefühl.
Schön, dass wir uns jetzt auch eigentlich so unterbewusst so ein bisschen gerade vergleichen mit
Walt Disney. Nein, 0,0. Aber es ist totaler Quatsch.
Ja,
totaler klar. Quatsch. Aber ich sag mal, Pain equals Comedy. Das war immer so.
Ja.
Der Grund, warum ich den Quatsch mache, ist doch bei dir auch so. Das war immer eine Kompensation für irgendwas anderes.
Klar.
Und das stimmt auch. Ich glaube nicht, dass man dann immer eine geniale Idee hat oder dass wir jetzt irgendwie an so große Typen, dass man da so rankommt. Aber trotzdem ist das so, dass der Antrieb, ich habe immer das Gefühl, die besten Sachen passieren dann, wenn es mir nicht so gut geht.
Bei mir auch.
Wirklich.
Ja.
Es ist, die besten Sachen habe ich immer gemacht, wenn es mir eigentlich nicht gut ging.
Und wenn es mir nicht gut geht, dann mache ich gar nichts. Kennst du das auch, dass man gar nichts macht?
Ja.
Ja, ja.
Ich sitze wirklich auf dem Sofa.
Im Bett gelegen.
Und nur, also ein halbes Jahr wirklich nicht aus dem Bett gekommen. Und immer lang geschlafen. So mit Anfang 20, das war nicht so schön.
Das kommt aber immer mal wieder, dass man, ja, das, aber da war noch ein Beinbruch oder was war da? Nee, du lagst einfach wirklich im Bett rum. Ja, das sind die depressiven Phasen, die man manchmal hat. Aber da kann man sich ja auch selber wieder rausziehen. Und wir haben unsere Fans. Und heute ist unsere große Fansendung eigentlich. Das dürfen wir nicht vergessen.
Thema hinten, sehr gut. Thema hinten drin. Ja, wieder nochmal aufleben lassen.
Weil,
Pain equals Comedy, ein Satz aus der Larry Sanders Show, eine sehr schöne HBO-Serie aus den 90er Jahren. Pain equals Comedy, und das stimmt wirklich, das geht irgendwie da um so einen Head-Autor, der sich gerade von so einer Freundin getrennt hat und auf einmal mega geil wird, und mega gute Sachen abliefert. Und so ist es eigentlich auch. Also immer wenn irgendwas Schlimmes war, irgendwie einer gestorben ist oder sowas, oder irgendwie ein Einschnitt im Privaten oder so, oder auch im Beruflichen, dann konnte man immer besonders abliefern. Auf diese Essenz würde ich mich einlassen.
Ging mir nicht anders jetzt mit meiner letzten Platte. Ich wusste gar nicht, worüber ich singen sollte, wenn nicht irgendwas passiert wäre. Also wenn nicht immer irgendwas passiert, man muss
keine
ja auch...
Keine Details.
Nee, ich meine generell so, ne, mit den letzten, generell mit all meinen, ehrlich gesagt, mit all meinen Platten, meine ich. Also wenn ich, es muss irgendwas passieren, muss ja nicht mal negativ sein, kann auch schön sein. Also generell, es muss irgendwas passieren, was dir einen Antrieb gibt, Songs zu schreiben. Also was ist denn dein Antrieb, für jede Woche hier ins Fernsehen zu gehen, eine Sendung zu machen?
Das Gefühl... ich finde das Medium ja ganz geil. Also ich könnte, glaube ich, nicht, glaube ich, kein Albumtyp, der alle 3 Jahre oder alle 2 Jahre mal so ein Ding macht. Das würde ich gar nicht aushalten. Ich finde die Herausforderung, jede Woche zu versuchen, was Gutes zu machen, und dann auch oft daran zu scheitern, finde ich eigentlich, das ist hauptsächlich der Antrieb. Ich finde das eigentlich macht Spaß.
Aber ja.
Also ich könnte, glaube ich, nicht das Gefühl haben, nicht zur Arbeit zu gehen. Ich muss zur Arbeit gehen.
Aber hast du nicht auch viel Arbeit? Machst du auch Sachen, die du nicht in die Öffentlichkeit bringst? Bei mir gibt es ganz viele Sachen, die ich so geschrieben habe oder gemacht habe, die ich niemals zeigen würde, weil ich sie für nicht gut genug oder für zu persönlich oder für geistesgestört halte. Hast du sowas
natürlich
auch? Oder ist es bei dir so, natürlich, alles, was du machst, willst du raushauen?
Nein. 0,0. Also ich würde sagen, von dem, was so in meinem Kopf rumläuft, ist, erblickt, sag mal, 25% überhaupt mal so eine Redaktionskonferenz, dass man das überhaupt dann anderen Leuten erzählt. Und davon bleibt dann vielleicht nochmal 10% über.
Ich habe neulich.
Selbst davon ist nur die Hälfte wirklich so, dass man sagen kann, das ist wirklich gut.
Ich habe ein Pamphlet gegen die Menschheit geschrieben vor ein paar Tagen, ne? Ich habe mir das nochmal durchgelesen und dachte, wenn das einer liest, ne, dann kriege ich nie wieder irgendwo einen Job. Wirklich, wenn einer mit was für einem verachtenden Blick manchmal auf sich selber und auf die Welt so blickt. Wenn man sich selber auch so hast, so ein gesunder Selbsthass ist ja gut, aber manchmal schwappt so ein bisschen, also der Meeresspiegel ein bisschen zu weit hoch. Und dann denke ich, ein Glück, dass das nie jemand gelesen hat.
Aber das Gefühl, dass man denkt, Mann, ich bin der Geilste, ich habe wieder richtig abgeliefert, hat sich bei mir, ich mache das jetzt seit 10 Jahren oder noch länger, hat sich bei mir noch nie eingestellt. Ich glaube, wenn das passiert und dann setzt du dir irgendwann echt so einen Hut auf und fängst an mit der Akustikgitarre über Bühnen zu tingeln und dann denkst du auch, dass du auch noch Sänger bist oder so.
Ja.
Also ich glaube, die Unzufriedenheit ist auch ein absoluter Motor. Also dass ich immer denke, es ist noch nicht. Es gibt vielleicht ein oder zwei Sachen, wo ich handwerklich so zufrieden war, dass ich sagen würde, das ist richtig gut gewesen. Und selbst da denke ich dann, thematisch hätte man da eventuell noch einen anderen Dreh gefunden oder sowas.
Ich habe neulich gedacht, auf meinem Grabstein müsste später stehen, das war doch nix. Also, Also es war doch nichts.
Gezeichnet Olli Schulz.
Gezeichnet Olli Schulz. Das war doch so halbgeil.
Ist wieder so eine Mischung, also eine Mischung aus großkotziger Selbstbeweihräucherung und so ein kleines bisschen dem Versuch, Deepness zu erzeugen, die letzten 10 Minuten. Wir müssen uns dafür entschuldigen, aber manchmal können wir nicht anders, als so halb privat hier ins Mikrofon zu blabbern. Blabben.
Sanft und sorgfältig, die Sonntagsedition.
Am Tag der deutschen Einheit. Hey, John Lennon auf die Frage, ob Ringo Starr der beste Schlagzeuger der Welt ist. Der ist nicht mal der beste Schlagzeuger der Beatles.
Ja, hat
John Lennon echt gesagt.
Ich weiß, ist ziemlich gemein gewesen, weil Ringo Starr war gar kein schlechter Schlagzeuger, aber er war auch nicht der Beste, das stimmt. Es gibt das Gerücht. Nee.
Er ist immer noch nicht der Beste.
Moses Schneider, mein Produzent, der sich wahnsinnig gut auskennt mit den Beatles und mit Beach Boys, der hat ab und zu so Phasen, da sagt er so, jetzt hören wir mal I'm the Walrus von den Beatles. Und dann hören wir uns den Song an und er erklärt mir die gesamte Produktionsweise, alles, was da passiert ist, wie sie wo geschnitten haben. Sensationell. Und der sagt, dass halt Paul McCartney ganz oft bei den Schlagzeugaufnahmen von Ringo Starr mit dem Tambourine mit einer Schelle neben ihm stand und ihm so ein bisschen den Takt angegeben hat, damit Ringo sich orientieren kann dran. Das ist tatsächlich angeblich der Fall gewesen. Das ist aber auch gemein. Stell dir mal vor, du bist Schlagzeuger und in deiner Band spielen John Lennon, George Harrison und Paul McCartney. Das ist ja natürlich...
Ja, und andererseits muss man sagen, Meister Hora, der Wächter über die Zeit, hat ja aus Ringo Starr, ich sag mal, ein Spätblüher. Der Einzige, der heute immer noch in Würde sich durch die, also ich meine, er lebt als, also einer von beiden halt, also Paul und Ringo. Und wenn ich mir aussuchen könnte, welcher von den Beatles ich heute sein möchte, ich würde Ringo nehmen. Weil Paul, dieses Toupet, ich weiß nicht. Der ist so ein kleines bisschen das Keith Richards Phänomen oder, das mit den Haaren, er hat es nicht hinbekommen, in Würde zu altern, ganz ehrlich.
Aber die Sache ist die, das kann man auch gar nicht so sagen. Ich finde, Paul McCartney kann man nicht verurteilen. Stell dir mal vor, du bist Paul McCartney. Du hast Yesterday geschrieben. Du hast all diese großen Songs geschrieben. Hattest auch noch so einen Kompagnon wie John Lennon. Das ist kaum tragbar. Also da, wie willst du denn da durchs Leben gehen? Als kleiner, bescheidener Mann, wenn du irgendwie die gesamte...
Du hast die Latte, das ist das Problem. Wenn du die Latte selber so hochlegst, dass du selber nicht mehr in der Lage bist, drüber zu springen. Das ist echt scheiße.
Ja.
Deswegen mehr Mittelmäßigkeit. Letztlich ist unsere Sendung auch ein Fanal der Mittelmäßigkeit. Man muss einfach mittelmäßige Arbeit abliefern, damit die Spitzen sichtbar werden, indem man wirklich gut ist.
Ja, das ist, also ich möchte nicht tauschen mit Paul McCartney.
Hat Paul McCartney nicht hinbekommen, der war immer zu gut. Für sich selbst sogar.
Heute ist echt launische Sendung wieder so ein bisschen, oder?
Das ist eine gute Sendung heute, eine sehr gute Sendung, vor allem sehr gut, extrem gute Sendung diese Woche.
Ja, findest du nicht? Ist schlecht?
Ja, ist schon okay. Also ich würde sagen eine 2.
Ich arbeite gerade...
2 minus, 3 plus.
Ich arbeite an so einem Witz. Ich versuche so einen Witz gerade sehr... Hast du schon mal selber einen Witz kreiert?
Ja, ich habe letztens vor allem versucht, deinen Zirkuszwergwitz einer 9-Jährigen zu erzählen. Total unangenehm, weil die hat mir ganz viele Witze erzählt und dann wollte ich mithalten und bin nicht so der Witzetyp im Gegensatz zu dir. Und habe ich versucht, deinen Witz mit dem Zirkuszwerg, der sagt, man kann ihm auf den Kopf hauen und dann er überlebt ist, habe ich versucht zu erzählen, habe dann dabei gemerkt, dass der Witz nur dann gut ist, wenn man das richtig auskleidet mit ganz viel brutalen Vorstellungen und habe den Witz dann, war ein totaler Rohrkrepierer und der Vater des Mädchens saß dabei.
Das ist peinlich. Das ist peinlich.
Und das war mega peinlich und ich habe mich dann sowohl als Unterhaltungstyp disqualifiziert, auch und als Typ, der mit Kindern umgehen kann, habe ich mich disqualifiziert. Tut mir mega leid.
Das kenne ich.
Und ich habe versprochen, das nächste Mal einen witzigen Witz erzähle, wenn wir uns sehen.
Ich habe irgendwie Geburtstag meiner Tochter den Kindern eine Gruselgeschichte erzählt und wollte dann so ein bisschen um die Atmo noch reinzuhauen. Von Mari Boni heißt die, glaube ich. Das ist so eine isländische Sängerin. Und Hintergrundmusik anmachen. Und dann hat mein Handy geleuchtet und eins der Kinder hat auf das Cover geguckt. Auf diesem Cover ist eine sehr alte Frau, die so aussieht, als wenn sie so ganz viele Narben im Gesicht hat. Und dann ist die Mama nach dem Kindergeburtstag das Kind zu ihrer Mutter und meinte, Olli, der Papa von meiner Tochter, der hat uns so ein Foto gezeigt von einer Frau, die so ganz viele Narben im Gesicht hatte. Und dann hat die Mutter bei uns angerufen und gefragt, was wir denn da für ein Bild gezeigt haben. Dabei war das nur Das ist so, manchmal macht man so Sachen, ohne nachzudenken. Und bei Kindern musst du aufpassen. Und ich habe natürlich nicht eine Sekunde drauf. Ich wollte einfach nur, dass ich so eine Gruselgeschichte erzähle, die jetzt auch nicht zu gruselig war für kleine Kinder. Und so ein bisschen Musik. Und wir haben so eine Höhle gehabt. Und das war dann alles, ist alles für die Katz gewesen. Und dann musste ich das kurz erklären. War jetzt auch nicht weiter schlimm. Aber das sind so die Situationen, wo du denkst, ach Mann, das würde ich jetzt gerne also revidieren. Also da hast du nicht dran gedacht. Weißt du? Und ich bin so schlapp heute. Hier, treffen sich zwei Ambitionen. Sagt die eine, ich bin richtig gut drauf, ich will heute mal was Richtiges schaffen. Sagt die andere, Jetzt muss die Pointe kommen, ich habe noch keine. Ich will halt
zwei Ambitionen.
Treffen sich zwei Ambitionen, die eine, ich will richtig geil drauf, ich will richtig was schaffen heute, ich habe richtig Power. Sagt die andere, das ist eine geile Idee, ich habe auch richtig Power. Und dann muss die, also das ist...
Sagt die andere, hat du Möhrchen.
Hat du Möhrchen, genau. Auch nicht. Fliegt eine Kuh vorbei, ist am Strecken, sagt die eine, na, fliegen hier UFOs oder was? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Nee. Ollis Witzelabor, riecht fast nach einer Rubrik, müssen wir mal überlegen.
Genau, liebe Hörer da draußen, Aufgabe für die nächste Sendung, die Pointe zu dem Witz, treffen sich zwei Ambitionen, sagt die eine, ich bin richtig gut drauf, ich will da richtig was schaffen, sagt die andere Ambition, ja geil, sagt die, es ein Problem ist und dann muss irgendwie die Pointe kommen, irgendwie so.
Also ja, bist du schon einen Schritt zu weit gegangen, wenn wir einfach nur sagen, Aufgabe ist, treffen sich zwei Ambitionen
sagt die
und dann
eine.
Den Witz zu Ende
Achso, okay.
machen. Sagt die eine und dann Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, das wäre hilfreich.
Ja, das ist auch gut. Also, Aufgabe bis zur nächsten Sendung. Bitte machen Sie den Witz fertig für uns, damit wir den hier bringen können in der Sendung.
Wo ist eigentlich Hermann von Feen, Olli? Wo ist eigentlich Hermann von Feen?
Oh, Witz wieder schon mit der Zeit?
Ich glaube, es ist Zeit, Hermann von Feen in unsere Sendung einzuladen.
Ja, warte mal, wo ist denn der...
Wo ist denn der Hermann? Das war sanft und sorgfältig.
Ich hätte noch einen wahnsinnig langen Witz gehabt, Jan.
Keine Zeit. Wir waren's, Olli und Jan. Wir haben wieder mal versucht, 2 Stunden das tote Medium Radio mit einem Defibrillator, der sanft und sorgfältig heißt, ins Leben zurückzuholen. Es ist wieder nicht gelungen.
Nee. Ich finde aber auch, wir haben zu viel gegeben schon wieder. Das ist nämlich das Problem.
Wir haben einfach zu viel gegeben für Sie, meine Damen und Herren.
Seit 2,5 Jahren definieren wir Radio neu. Wir arbeiten daran, dass die deutsche Medienlandschaft wieder ganz oben steht. Wir sorgen dafür, das Radiomedium wieder groß zu machen. Wir haben noch nicht mal eine Nominierung für einen Radiopreis bekommen.
Kein Dankeschön, gar nichts. Kein Dankeschön, kein nichts.
Wir haben
stattdessen irgendwie Arno und die Morgencrew. Und wer einfach, das ist...
Oder 98, genau. Wir können auch einfach mal wieder aufhören. Wenn Sie meinen, dass das nicht gut genug ist, was wir hier machen, dann hören wir einfach wieder auf.
Als würde es helfen, wenn wir einen Preis gewinnen. Ich will gar keinen Preis gewinnen, ehrlich gesagt. Ich möchte auch mit dem Radio, was bei Radio 1 läuft und bei den Sendern, auf denen wir laufen, damit möchte ich mich natürlich identifizieren. Aber mit dem Radio, was anderswo läuft, da möchte ich gar nichts mit zu tun haben. Das ist für mich kein Radio, das ist für mich Dreck, ganz ehrlich.
Ja, nächste Woche sehen wir uns wieder. Ich finde auch gut, dass du das mal gesagt hast. Ja, und wenn Sie meinen, dass es da draußen bessere Sachen gibt, dann machen Sie
doch. Gehen Sie doch dahin.
Gehen Sie doch dahin, echt jetzt. Das war die große Fansendung, nur für Sie. Okay, Jan.
Abschluss noch mal. Zum Abschluss stellen wir uns hier nochmal hin. Komm mal, wir umarmen uns, Olli. Einmal. Und jetzt können Sie. Und jetzt haben wir links und rechts, hat Olli einen Arm frei und ich habe einen Arm frei. Und da können Sie sich jetzt reinstellen und machen wir ein Gruppenfoto.
Ja.
Achtung.
Nimm mal die Hand dabei runter bei der Frau. Jungen
Busen gefasst. Busen. Und
Foto.
Schön. So, wir sehen uns nächste Woche wieder und wenn Sie mögen, wenn es Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht hat und zum Abschied, Olli, vielleicht noch darf ich mir einen Morrissey-Song wünschen, einfach nur, weil ich bei auf dem Konzert war diese Woche, bitte.
Ja klar, Logo.
Wir haben ja U2 schon gehört. U2 haben wir ja schon gehört. Ich möchte meinen Lieblings-Morrissey-Song.
Und zwar?
A boy with a thorn in his side. Behind the hatred there lies a murderous desire. For love. Von den Smiths. Jetzt hier als letzten Song.
Ja, und denken Sie immer dran.
It's your energy. It's our music. It's the lifestyle we're living. It's about love. It's about peace. And it's about craziness.
Ja, das passt wahnsinnig gut vom Morrissey Song. Okay, jetzt. Ja.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.